in der Schule war ich mein Ziel, eigentlich Jetpilot zu werden. Das wollte ich machen, Luftwaffe. Da war nur eine Matratze in der Ecke gelegen. Wir haben dann keine Kochplatte mit zwei dicken Wandstecken und der Kühlschrank war einfach das Fenster aufmachen, alles draußen stellen, Beste zu machen. So fing das an. Für mich war das ein extremer Schock, weil wir kamen von 32 Grad auf minus 30 Grad. Da habe ich ein bisschen zusammengekommen gehabt mit Rolf Diefenbach damals. Ich habe den gut hart getroffen auf die Strecke. Falcons war zum Beispiel 120. Leute kamen an, für die WM zu qualifizieren. Ja. Da musst du dein Hintern bewegen, dass du überhaupt reinkommen tust. Ne? Motocross ist eigentlich ein Hinterhof-Sportart. Wie die Mannschafts-WM heutzutage, aber mit einem Fahrer quasi. Ne? Also, du hast alle drei Klassen fahren müssen. Da stand ich da als Colin Dagmar, 17 Jahre, mit 80.000 D-Mark minus. Du hast du da eigentlich ausgeglichen auf einen schlechten Tag mit der rechten Handgelenk. Und das ging natürlich nicht immer gut. Ne? Weil ich habe so dicke Arme bekommen, weil du auf die Bremse zugegriffen hast. Dann glaub mir, 65er heutzutage hätte 50-fache bessere Bremse als das Ding gehabt.
Liebe Motivated Mac-Fans, Basti Wolter hier mit einem weiteren Podcast, Motivated the Podcast Show. Und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Er war ein Held meiner Jugend. Schon als kleiner Junge habe ich seine Bilder in dem Magazin angeguckt. Irgendwann bin ich dann selber auch mit ihm, gegen ihn ein Rennen gefahren, eher mit ihm. Und nach wie vor ist er sehr aktiv im Motocross-Sport, inzwischen in einer ganz anderen Rolle als damals, als er der Superflyer war. Herzlich willkommen, Colin Dagmar.
Basti, dankeschön. Schön, hier zu sein.
Colin, du bist gebürtiger Südafrikaner. Ich war früher mal schon beeindruckt von dem Deutsch-Englisch-Schwäbisch-Kauderwelsch, den du geredet hast. Erzähl mal, wo kommst du in Südafrika eigentlich her? Wo bist du geboren, aufgewachsen und wann bist du eigentlich rüber nach Europa und Deutschland gekommen?
Tja, Basti, der Kauderwelsch hat sich noch nicht geändert. Das bleibt immer noch das Gleiche.
Ist natürlich eine Herausforderung für den Podcast jetzt, ja.
Damals in Südafrika war ich natürlich viel unterwegs mit der Motocross-Szene. Mein Vater hat damals Sandbahnrennen gefahren, wo ich noch ganz jung war. Und irgendwann war die Möglichkeit, nach England zu kommen und beruflich das zu machen. Aber ich habe meine Mutter kennengelernt, hat die geheiratet. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Aber im Endeffekt war das dann so, ein paar Jahre später hat sie sich ein Enduro-Bike gekauft damals. Und wir haben ziemlich viele große Grundstücke in unserer Nähe gehabt. Und wir sind dann auch fahren gewesen. Natürlich kleiner Colin gesagt, der will unbedingt ein Motorrad haben. Und dann haben wir auch ein kleines, wie ein 50er Big Motorrad damals schon gekauft. Und innerhalb von 3 Monaten war das Motorrad ein bisschen länger als normal. Dann haben wir Vater gedacht, irgendwann kaufe ich ihm doch ein Crossbike. Und da fing das alles an.
Wie alt warst du da so?
Ich war 9 Jahre alt, wo ich erstmal richtig Motocross gefahren habe. In dieser Sportart, heutzutage ist das schon 9 sehr spät. Aber damals war das das Norm. Wir haben, wie gesagt, die Möglichkeiten gehabt, in der Nähe von mir zu fahren gehen. Wir haben eine kleine Strecke neben mein Grundstück gebaut. Das war eher eine Fahrt durch den Busch. Aber trotzdem haben wir da sehr viel Spaß gehabt. Und dann fing das Rennerei an und von dort aus ging das einfach Schritt nach Schritt weiter. Ne? Ich habe 2 Jahre in die Szene ein bisschen umgerammelt. Dann habe ich ein bisschen Glück auch gehabt mit ein paar Sponsoren. Und ab dann war ich dann hintereinander 5-mal südafrikanischer Meister geworden. 85-Gewichtklasse, damals dann direkt 200, das heißt auch 100-Gewichtklasse war damals auch noch im Voran und dann 125 Union Senior danach. Ne?
Wie darf man sich die Szene damals vorstellen und in welchen Jahren war das so? In 70er Jahren oder 80er Jahren oder früher?
1912, so muss sie das sein. Nein, was war? 1981 war das erste Jahr, wo ich meine Meisterschaft gewonnen habe. In der 80er-Klasse war es damals. Die Szene in Südafrika danach war eigentlich expansionell sehr groß geworden, weil es war immer so, dass die am Ende des Jahres eine Reihe von internationalen Rennen gehabt haben und viele Fahrer auch von Europa und von Amerika eingeladen. Und dann war das so, dass in dem Jahr, wo ich ungefähr, das war 3 Jahre später, haben wir dann Motorradfahrer dort in Südafrika gehabt, der eigentlich sehr gut unterwegs war, auch von Amerika, Rick Staton, damals ein ganz großer Name, Brian Myers, Goff, und da war ziemlich viele, Jim Tarantino, Larry Wasik, an die Namen von damals sind sehr große Namen auch gewesen, auch Factory-Fahrer, und die haben das dann so toll gefunden und die haben dort geblieben. Und dadurch war natürlich das Motocross-Szene in Südafrika auf einem sehr hohen Niveau auf einmal, und die Fahrer waren natürlich sehr schnell unterwegs, und ein paar Fahrer, wie ich und Robert Herring zum Beispiel, wir haben das gesehen und natürlich wollte unbedingt mitgehen, und dadurch hat uns sehr viel beeinflusst, und daraus kam jetzt damals, was ich gefahren habe. So, ich muss ganz klar sagen, die Szene war sehr groß geworden in Südafrika, wir haben auch Supercross gefahren damals, und ja, im Endeffekt muss ich ganz klar sagen, all die Leute, Greg Albertine, Gord Langston, Rattray, all die Jungs, die rauskamen, auf Weltmeister waren, die haben auch beeinflusst worden von diesen Leuten, die dort gewohnt haben.
Also waren sozusagen die Überseestars, die nach Südafrika gekommen sind, dann wahrscheinlich auch deine Vorbilder, oder gab es auch ein südafrikanisches Vorbild für dich?
Damals, klar, da waren Leute, wo ich in 85-Klasse gefahren habe, waren Leute in der Klasse, wo eigentlich richtig schnell unterwegs waren. Da war unser Zweck natürlich immer auf die Ausland gerichtet worden. In Amerika ist ganz klar, Leute wie David Bailey und so Jungs waren für uns, für mich sowieso mein Held. Und trotzdem, ja, ist es so gewesen, dass man in Südafrika auch Fahrer gehabt hat, wo man gedacht hat, okay, wow, Russell Campbell, die Jungs, die waren für uns dann damals noch Konkurrenz, aber eigentlich nicht, die waren schon Helden, ne? Und im Endeffekt war das so, klar, die haben auch angetrieben, wir haben auch dann gegen irgendwann gefahren, natürlich dann geschlagen, das war auch ein komisches Gefühl, wenn man gegen deinen Held starten tut und vor dem Ziel kommt, und dann hast du gedacht, okay, jetzt sieht das Leben ein bisschen anders aus.
Wann kam bei dir der Gedanke auf, Mensch, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Talent, und ich möchte das vielleicht mal als Profi machen oder Weltmeister werden oder irgendwie so. Und dass das halt nicht mehr nur Spaß war.
Also natürlich, klar, war es ein Hobby, aber sehr ein intensiver Hobby war das damals schon. Mein Vater war ein Pilot auch und hat dann damals auch bei IBM gearbeitet. Und durch die Rennerei, was ich so viel gefahren habe, habt ihr dann Pilot abgegeben. Der war von der Luftwaffe zurückgezogen. Für mich war das so, ganz ehrlich, in der Schule war ich mein Ziel, eigentlich Jetpilot zu werden. Das wollte ich machen, Luftwaffe. Da mein Vater war in der Luftwaffe, aber kein Jets geflogen, und das wollte ich unbedingt machen. Und natürlich, klar, irgendwann, und 85 war das, haben wir einen WM-Lauf in Südafrika gehabt damals schon, und dann kam ein Deutscher, der jedes Jahr in Südafrika war, heißt Werner Schutz, und Werner Schutz hat mich fahren gesehen und gesagt, Junge, du sollst nach Europe kommen, du sollst hier bei uns fahren. Dann habe ich gedacht, ja, spannende Geschichte für mich auch. Mein Vater hat gesagt, kannst du gerne machen, aber wenn du ein Abitur abgeschlossen hast, sonst brauchst du gar nicht dran denken, irgendwo hinzugehen. Und dann war das so. Die haben in 17 haben wir Abitur abgeschlossen. Wir haben dann einen Vertrag ausgehandelt mit Werner Schutz und natürlich mit der Firma Maiko, für 86 Rennen zu fahren. Und dann haben wir gedacht, wir kommen nach Europe, wir geben das 3 Jahre, gucken, wie es entwickeln tut. Und dann kann man immer noch entscheiden, kann man immer noch nach Südafrika gehen, immer noch Pilot werden. Und daraus sind jetzt 34 Jahre geworden.
Ich wollte gerade sagen, du bist immer noch hier, mit 17 Jahren rübergekommen. Und das ist auch die Geschichte, die ich mal gehört habe. Der Bert von Zitzwitz, der einer meiner großen Sponsoren und Förderer war, hat das mir erzählt. Mensch, er hat dich auch kennengelernt. Er ist, glaube ich, damals auch für Werner und Maiko gefahren. Und du hast da im Prinzip im Lager auf einer Matratze übernachtet. War es wirklich so, dass du sozusagen mit nichts rüberkamst und da im Lager übernachtet hast? Und wie hast du das so erlebt damals?
Ja, das war ganz einfach so. Ich meine, im Endeffekt habe ich das Glück gehabt, überhaupt meinen Sport zu machen. Und man muss verstehen, dass Motocross für mich damals eigentlich fast alles war. Da kam ich hier nach Europe, das stimmt schon. Ich war bei dir in Pfäffingen war das da unten bei der Firma Michael, haben wir dann wirklich ein Zimmer bekommen. Das war ein Zimmer oben auf der Werkstatt oben drin. Da war nur eine Matratze in der Ecke gelegen. Wir haben dann keine Kochplatte mit 2 Dickers in der Wand stecken und eine Kühlschrank war einfach das Fenster aufmachen, alles draußen stellen, die Fenster zu machen. So fing das an. Und klar, für mich war das ein extremer Schock, weil wir kamen von 32 Grad auf minus 30 Grad. So war 62 Grad Unterschied. Ich meine, so gehört ins Schnee, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Kann man gut vorstellen, wie es dann mir ging. Für mich war es spannend, man hat laufen gegangen, man hat der ganze Balle klar, war der ganze Kopftuch angezogen beim Laufen, weil du musst aufpassen, wegen der kalten Luft einatmen. Und dann musstest du erst in den Warmen sitzen und warten, bis das abgefroren ist, weil sonst konntest du nicht abziehen, weil die Haare waren angefroren. So war es schon eine spannende Zeit. Ne, sicher. 3 Monate später hat dann Werner Schutz mir nach Neunkirchen geholt. Der hat ja keine Wohnung gehabt. Und natürlich, das war Luxus für mich dann. Ne? Da habe ich dann alles gehabt, was ich gebraucht habe. Und natürlich, klar, für meinen Vater auch. Wir haben dann Winterserie Motocross gefahren. Das vergesse ich auch nie. Es war minus 11 Grad Frankenbach. Mein erstes Rennen überhaupt. Aber stärker gefahren, der komplett gefroren war. Da habe ich 360 Grad gedreht, ohne zu stürzen. Kam ich raus, hey, Papa, da und guck, Dad, das glaubst du mir nie. Habe ich gesagt, Wahnsinn. Und damals, Walter Grühle hat gefahren, er hat einen Teppich um seinen Lenker festgenagelt. So, er hat in den Teppich reingesteckt, weil wenn du was so kalt warst, war schön. Na gut, als Südafrikaner hat man ziemlich vieles natürlich kennenlernen müssen. Und ja, dann, ich war Gross Brieborough, war mein erstes richtiges Schlammrennen. Sagt Peter Meister mir, Colin, kannst du Schlamm fahren? Ich dachte, nach Südafrika Schlamm war ungefähr 4 cm und allerhöchstens tief. Da kam ich nach Gross Brieborough an einer Linie, nur die Startgerade entlang war 20 Sekunden Unterschied, ne? Ein Gerade. Da dachte ich mir, Dad, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, hierher zu kommen. Ne?
Ich wollte gerade fragen, hast du dir nicht überlegt, nach einer Woche, ich fliege wieder in die Heimat oder so?
Das war Wahnsinn. Ich meine, im Endeffekt, klar, man hat so viel zu tun mit natürlich auch die Sprache, die Kulturen, mit das Essen, mit dem Wetter war ein großes Problem für mich. Ich muss dir zugeben, weil die haben noch nicht so richtig kalte Wetter lebt überhaupt und damit gerade zu kommen war dann schwierig am Anfang. Ne? Und dann, klar, wie gesagt, haben so Rennen, ich meine, die zweite Rennen, Gross Brieborough, sind eingezogen worden mit der Traktor. Also der Traktor hat unser LKW, Bus reingezogen, stehen geblieben, das war's. Die können sich da nicht mehr bewegen. Mein Vater ist direkt ausgestiegen, ich hatte Stiefel gehabt, ein bisschen oben die Knöchel waren, die ist um bis fast Knie reingesunken. Dann dachte ich mir, wenn du einen Schrauber verloren hast, hast du gar nicht gesucht, du hast einfach einen neuen da gemacht, was das war, das ging gar nicht anders. Und dann haben wir dort gestanden und die kalte Wetter, kein Dampfstahl gerät, kein gar nichts. Ne? Das war schon eine Erfahrung, die man eigentlich machen musste wahrscheinlich, aber es war hartere Zeiten und dann kam Bauschheim irgendwann und das dachte ich mir, okay, dann war die Strecke voller Springer und das hat mir richtig Spaß gemacht und dann dachte ich mir, okay, da ist Licht am Ende des Tunnels. Ne? Da habe ich ein bisschen zusammengekommen gehabt mit Rolf Diefenbach damals, ich habe den gut hart getroffen auf die Strecke, wir haben keine Ahnung, wer das war. Ne?
Aber Rolf Diefenbach war sozusagen damals der beste deutsche, größte deutsche Fahrer.
Ja, der war auch ein sehr imponierender Mensch, auch ein großer Kerl, weißt du, ich war ein ganz kleiner Zwerg. Aber ich war ganz freundlich, weil dann irgendwann war ich auch gute Freunde mit dem geworden. Die haben mich öfters in Südfrankreich getroffen, weil da war sehr viel Rennen immer. Und wo ich damals der Amerikaner war, Doug Dubach und ein paar Jungs habe ich geschlagen, hat sich richtig gefreut. Ne? Die haben gesagt, ja, gut gemacht. Aber gut, lange Geschichte, kurzer Sinn, Bauschaum war ein Wendepunkt, weil da habe ich richtig Spaß gehabt, die fahren und dachte mir, okay, gut, das ist schon eine Entscheidung, die man hier hat. Und dann kam Sommer sowieso und dann natürlich, los geht's. Ne? Schneider, das erste Rennen habe ich gewonnen mit dem Maiko. Das war überhaupt mein erstes Rennen in Deutschland.
Was war das dann, Deutsche Meisterschaft? Oder?
Deutsche Meisterschaft. Und im zweiten Lauf hat Roland mich gekreuzt in der Luft, weiß ich noch ganz klar. Ja, Roland Diefold, da fing das alles an eigentlich. Ne? Dann habe ich Bodenkontakt gehabt, dass ich sowas habe ich gar nicht erkannt, dass sowas gibt. Ne? Und dass die Leute so fahren, war für mich fremd. Na gut, lernen muss man auch. Ne? Und im Endeffekt war das dann so gewesen, wie gesagt, aber ab dann war das für mich eigentlich akzeptabel, alles war toll. Ich habe wirklich viele Leute kennengelernt, viele Freunde kennengelernt in dem Jahr schon und das nächste Jahr habe ich mich schon gefreut, zurückzukommen.
Ich wollte gerade fragen, wie hat die deutsche Szene dich so empfangen? Haben die sich gedacht, wer kommt denn da an? Und dann war das vielleicht das Willkommensritual vom Roland Diefold für dich als jungen Südafrikaner oder hast du es da schwer gehabt oder war die Szene sehr offen?
Also die Szene war sehr offen zu mir, muss ich auch ganz klar sagen. Die Motocross-Szene sowieso damals war ein bisschen anders, war freundschaftliche Basis, alles komplett rundherum, auch durch die Fahrlage durch und natürlich auch durch meinen Fahrstil, was ich hatte, haben die hier sowas noch nie gesehen. Man hat nicht das Motorrad quergelegt in der Luft oder irgendwas und Hand von der Lenke weggemacht und das habe ich nur gemacht beim Spaß haben, beim Fahren. Ne? Und überhaupt dadurch haben mit sehr vielen eigentlich Leuten in Kontakt gekommen, außerhalb von der Strecke, Fans relativ gesehen natürlich und die haben sich natürlich gefreut. Da habe ich noch ein Bild zu Hause, wo auf meinem Michael noch am Fahren mit dem Motorrad quer, da hinten stand eine ganz große Plakat der Stadt. Danke mal für Präsident. Ich denke, wir sollten wieder darüber reden.
In dieser Zeit. Da muss man sich mal reinziehen. Da kommt ein Südafrikaner nach Deutschland und fliegt mit der Maiko komplett im Pancake Whip über den Table. Das ist, glaube ich, heute wäre es auch nochmal wieder ein Bild wert.
Oder? Ja, das stimmt schon. Ich meine, es war sehr spannend, wie gesagt haben. Und dadurch, ganz ehrlich, da waren viele Leute, die mich angesprochen haben. Viele Leute haben auch ein bisschen geguckt bei Frühstücken, wo ich mit meinem Brötchen Käse mit Marmelade drauf gemacht habe. Was ist die mit Marmelade? Mit Käse zusammen? Ja. Aber war cool, dann haben wir alle angefangen damit. Aber so war das dann, ja. Und ich habe sehr viel Erfahrung gehabt. Ich war viel in Frankreich, interessant. Weil in Frankreich damals hast du auch richtig gutes Geld verdienen können, auch Südafrikaner sowieso. Mein Fahrstil hat das gut angekommen bei den Leuten auch. Und da habe ich sehr viel Rennen gefahren, auch gegen große Leute wie damals Haki Makola und all die ganz, ganz große Jungs. Ne? Und du hast auf Startkette gestanden mit Haki Makola. Das war Gott. Du hast ihn mal angeguckt und hast gedacht, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Und dann weißt du noch, ich war Dritter in der Veranstaltung. Gesamt, er hat gewonnen, guckt mich an. Das weiß ich noch heute. Er hat gesagt, man, ich habe mich gekannt damals, weil ich war in Südafrika bei der WM-Lauf, habe mich gesehen, fahren sehen. Sagte Colin, sagt der erste Pokal hier in Frankreich und in Europe, sagte ja, hat mir Hand gegeben und sagt Gratulation, ich wünsche dir noch ganz viel mehr. Da bin ich aus der Strecke rausgegangen, Hand angeguckt, mein Vater, der, Heike McCall hat mir Hand geschüttelt und gesagt, Gratulation, vergesse ich nie.
Hast du nie wieder gewaschen, die Hand, ja, oder seitdem?
Wahnsinn.
Ja, super. Du hast gerade gesagt, ihr habt euch 3 Jahre gegeben, wie liefen nur die ersten 3 Jahre? Also das erste Jahr lief gut an, ging es dann auch so weiter oder gab es dann irgendwann auch so Hürden oder wo du dann doch wieder dich gefragt hast, war das alles so richtig?
Ja klar, auf einer Seite, wie gesagt, haben die Leute mich herzlich willkommen hießen, das ist klar. Auf der anderen Seite war die Konkurrenz auch da, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Zum Beispiel Roland hat damals Kawasaki gefahren und ich war lange Kawasaki gefahren in Südafrika. Und ich wollte gerne Kawasaki fahren, ist ja klar. Und dann habe ich noch einen Manager gehabt, Volker Capito, hat mir sehr viel geholfen auch in der Zeit, muss ich auch sagen. Und dann war das so, dass wir einfach dann Kawasaki angefragt haben und die haben gesagt, nein. Aber nein war ganz klar, weil Roland gesagt hat, wenn Condamo Kawasaki fährt, fahre ich für euch nicht mehr. Ende vom Gespräch gewesen. Und dann habe ich eigentlich mit Herbert Kossack zusammengearbeitet damals schon. Ja. Und wir haben dann ein Motorrad mit CD Kawasaki gießen. Wir haben die Farbe geändert ein bisschen von dem Bike. Und es war dann kein Kawasaki, es war ein eigener Motorrad. Und ein Privatteam, der hinter mir gesteckt habe. Und dann haben wir diese Motorrad in die Rennen gefahren. Das war kein Kawasaki. Das bedeutet damals, Kawasaki könnte keine Werbung machen, wo ich gewonnen habe. Das war ein CD Kawasaki, war das. Ja. So war auch schon.
Herbert Kossack war damals Kawasaki
verkauft. Yes. Der hat mich echt viel geholfen, muss ich ganz klar sagen. Und dann war ich sowieso in Amerika die ersten paar Monate. Und da habe ich die Golden State Nationals gefahren und die ersten 2 habe ich nie mitgefahren, aber alle anderen, da war ich gesamt Dritte. Und dann habe ich auch ein Angebot gehabt, eigentlich in Amerika Rennen zu fahren. Die haben einen Vertrag angeboten, dass ich dort bleibe und Rennen fahren, aber ich habe schon in Deutschland unterschrieben. Und da habe ich dann zurückgekommen und dann ab dann immer, wie gesagt, haben weitergearbeitet. So, das war eine interessante Zeit auch.
Also hast du damals dann schon deutsche Tugenden übernommen, einmal einen Vertrag unterschrieben, ein Mann, ein Wort. Ne?
Das ist Fakt. Ich meine, es ist auch in Ordnung gewesen, weil klar, bestimmt die Fahrt in Amerika war ein aufregender Land für mich. Die Strecke, Möglichkeiten zu fahren, das ist Wahnsinn. Wenn du nur in dieser Sportart bewegen tust, finde ich das ganz toll dort. Das ist alles dafür gemacht worden. Aber im Endeffekt ist es ganz einfach so, dass du auch natürlich ganz klar sehen möchtest, dass es alles ein bisschen oberflächlich dort. Das hat mir natürlich nicht so gut gefallen. Aber die Fahrerei war mir egal. Der Rest war alles anders. Das war Hauptsache Bikes jetzt im Rennen fahren. Das war mir wichtig. So zurück nach Deutschland kommen, wie gesagt, habe ich viele Freunde hier gehabt und die wollte ich einfach nicht dann einfach den Stich lassen. So quasi, ne? Und die Möglichkeiten waren sehr groß und ab dann war das so, dann habe ich immer abgewechselt zwischen die Jahre, zwischen Honda und Suzuki.
Bist du am Anfang nur DM gefahren und dann so einzelne freie Rennen in Frankreich oder gab es dann irgendwie auch von Anfang an Pläne in der WM zu starten?
War direkt WM. Wir sind gelandet auch, wir sind nach England gefahren, weiß noch, Farley Castle. Das war mein erster Rennen mit Michael natürlich, klar. Und war 21/17, glaube ich, die erste Rennen, was ich überhaupt gefahren habe, mitgefahren habe. Und da war ganz klar, dass die WM angesagt worden ist. Aber das Hauptthema war immer noch in Deutschland fahren. Das war damals 3 Klassen, 125, 250 und 500. Und das war das Hauptthema, auch damals auch durch die Sponsoren. Die Sponsoren war interessant. Die deutsche Meisterschaft war interessant, die WM war fast unrelevant. Ich sage, Kawasaki oder egal, das war deutsche Marke, haben gesagt, hier, wir haben schon ein WM-Team, wenn ihr hinschicken, kostet es uns ein Geld. Wir sind für dich hier in Deutschland ganz klar, wenn du WM fahren möchtest, musstest du quasi das fast zahlbare zahlen. Ne? Das Entschuldigung, Motorräder bekommen, aber das war nicht so, dass wir heutzutage, dass man an die WM. So, ich habe auch gefahren, klar, das war mein Ziel. Ich habe auch ziemlich viele Leute dort kennengelernt, auch da hat richtig Spaß dabei gehabt. Die WM-Serie war relevant, aber das Ziel war Deutschland. Das muss man ganz klar sagen. So, ich habe oft auch mit Pitt gesprochen damals, sagte Colin, verstehe ich nicht, wenn du nach Deutschland kommst, da fährst du komplett anders, dann fährst du die WM, dann was ist da los? So quasi, ne, ja klar, in Deutschland bist du motiviert, ne, das ist dann, wo ich mein Reich quasi, ne? Und ja. WM war ganz anders. Ne? So war auch immer spannend gewesen. Aber das war einfach so, weil ganz klar ist, die Teams waren nicht daran orientiert in die Richtung. Und da war ich auch dann konzentriert in Deutschland gefahren.
Wie war das damals? So die 80er Jahre gelten ja so als die goldenen Jahre im Motocross-Sport, wo auch viel Gelder seitens Sponsoren geflossen sind. Du kannst es jetzt ja vergleichen, du hast ja nach wie vor einen guten Einblick. Wie war das so in den 80ern? Hat man da alles hinterhergeworfen bekommen oder im Vergleich zu heute? Oder wie kann man das vergleichen mit der heutigen Zeit für die jungen Kids, die jetzt zuhören? Okay.
Für mich war interessant ist, muss man ganz klar sagen, zum Beispiel nehmen die WM mit. Bei der WM-Veranstaltung war es so, die Startgitter waren immer voll, 40 Fahrer. Und es waren die Top 40 Fahrer, die an dem Tag am schnellsten waren. So, ob in der Weltmeister war es oder nicht, die musste ich durch die Qualifikation durchrängen. Und öfters war das so, dann zwischen 1. und 40. waren nur knapp 3 Sekunden. So, das war schon eine interessante Zeit. Aber wo du qualifiziert hast, weil viele Privatteams auch dabei waren, weil die Jungs waren auch flott unterwegs auch, du hast dann 1600 Schweizer Franken bekommen, das bedeutet Qualifikationsgeld. Das bedeutet für viele von den Jungs, die gefahren haben, die können Lohnschwierigkeiten zur nächsten WM fahren. Klar war dann ziemlich viel Bonusgelder ausgesprochen worden, Punktegelder. Du hast auch Geld verdient in der WM. Wenn du gewonnen hast, hast du richtig Geld auch bekommen. Und dann natürlich klar durch die Sponsoren, der on top war, das gleiche Thema. Dann habe ich es auch kurz angesprochen vorher, die deutsche Meisterschaft etc., da war auch dann Premium bezahlt worden. Die Teams haben es ziemlich gut bezahlt, auch ganz klar. Und natürlich ganz klar war auch Gage für die Fahrer ausorganisiert. Aber das hat eine Weile gedauert, bis die Gage eigentlich dann schon in WM-Reich so viel war, sagen wir einfach so, ne, für mich. Und dann war es auch ganz klar, in Frankreich, wie gesagt haben, bei den internationalen Rennen hast du auch gut Geld verdienen können, richtig gut Geld am Anfang der Saison. Du musst natürlich Resultate bringen, das ist ja ganz klar, aber das steht außer Frage. Und die Sponsoren waren natürlich klar. Jeden Mensch ist natürlich anders, verstehe mich falsch, ne? Aber Sponsoren war ich nie verschwenderig. So, die Leute haben die schon gegeben. Ne? Ich meine, die haben gesagt, hier, Colin, kriegst du 15 Satz Klamotten. Aber noch 15 Jahre, brauche ich nicht. Ne? Aber im Endeffekt war das so, du hast Klamotten bekommen und so viele wolltest. Ne? Du hast Bikes, war gar kein Thema. Das war gar kein Thema, du hast gar nicht angesprochen. Weil Leute war damals so, die Bikes haben die bekommen und dann haben die verkauft, zum Beispiel. Und da haben die Leute gar keinen Verlust gehabt, die Teams. Das ist ähnlich, heute fast auch so. Verstehe mich nicht falsch, ne? Und dann Ersatzteil, alles war sowieso gar keine Frage. Das war nicht die Frage, was du kriegst von Weißmaterial, sondern das war außer Frage. Was dann die Frage war, wie viel Punkte Geld kriegst du, wie viel Geld kriegst du überhaupt, ne? Ja. So fing das an. Und da habe ich auch viel zu lernen gehabt, weil ich dachte damals, wo ich mit Suzuki gefahren habe, und klar, die sind alle professionelle Leute, ne? Die sagen nicht, hey, da wollen wir ja gerne hier unterschreiben, da würde ich sagen, hier, gib dir das hier. Aber wenn du irgendwas mehr finden kannst, kannst du wieder zurückkommen und fragen nochmal. Und damals habe ich dann richtig gute Sponsoren gefunden, dachte, boah, nicht schlecht. Da habe ich zurückgegangen, zum Beispiel zu Suzuki. Hermann Kötz, immer noch einer von den professionellsten Leuten, die mitgearbeitet haben überhaupt. Die haben gesagt, Hermann, hier, die 10.000 D-Mark, was es war damals, hat mir angeboten, habe ihr Vertrag hingelegt für 35. Sagt, ja, gut, ach, das mache ich auch. Dann dachte ich mir, Moment mal, ja, danke, was machst du hier falsch? Sag mal, wo ist in Hagen? Ja, da haben wir rausbekommen, ganz klar, okay, pass auf, es läuft doch anders ab, ne? So, da war ein bisschen Geld dort, selbstverständlich, die Leute haben auch für die Fahrer bezahlt und im Endeffekt war das ganz einfach so, der Sport war gesund, weißt du, die war viele Zuschauer sowieso unterwegs, immer die ganze Zeit, aber was mir interessant war, das war immer die 40 Top-Fahrer, die am Startgitter waren, die waren immer dort, die meine Falcons war zum Beispiel, waren 120 Leute kamen an, für die WM zu qualifizieren. Ja. Da musst du dein Hintern bewegen, dass du überhaupt reinkommen tust. Ne? Und heutzutage siehst du manchmal, okay, es ist egal, sie sagen, du bist professioneller geworden und, das ist alles vielleicht stimmig, aber trotzdem, die Fahrer, die da stehen, sind nicht die Top-Fahrer. Und dann ist es immer schwierig mitzubekommen, dass die Teams, wenn du fahren möchtest, dann musst du die einkaufen. Wir reden von 120 Mill oder irgendwas, dann denke ich mir, Leute, okay, aber gut, ich meine, weißt du, Professionalität, ich meine, 120 Minuten macht dich nicht schneller, wenn der LKW nicht. Weißt du, du kannst mit der V-Bus ankommen und trotzdem schnell fahren, bestimmt ja. Jetzt nicht falsch. Aber trotzdem, ja, muss man ganz klar sagen.
War es früher einfacher, Profi zu sein als heute? Wie schätzt du das ein?
Profi werden ist nicht einfacher, weil damals ist es so, du musst es alles selber machen, alles. Das bedeutet, ich habe eigene Sponsoren suchen gegangen. Ich habe, okay, nicht ich, mit Vogel Capital zusammen. Und das war ein langer Job. Du hast viel gelernt daraus, muss ich ganz klar sagen. Du musst es alles kombinieren, du musst es alles organisieren, selber, du musst alles machen. Heutzutage ist das so, du schreibst und du steigst auf dem Bike und fährst. Du kommst zurück, gibst den Bike ab und fertig. Klar ist das immer noch ein Profi, du musst dafür arbeiten. Du musst morgens viel trainieren und so weiter und so fort. Viele von den Leuten haben das nicht ganz richtig verstanden, muss ich auch dazu sagen. Die Top-Jungs sowieso selbstverständlich, die arbeiten ohne Ende, muss man auch diese Sportart sowieso, aber im Endeffekt ist das Bike fahren, das Bike kennenlernen, Bike adjustieren. Ne? Und eine andere Zeit war damals komplett anders. Du hast alles machen müssen, ne? Alles. So, sicherlich ist das so damals gewesen, es war einfach so, ob das einfach oder schwer war. Ich meine, du musst dein Training abliefern selber, du musst das alles machen. Ne? Und heutzutage ist das nicht so, heutzutage unterschreibst du, hast dein Bike alles fertig, steht vor dir und dann gehst du fahren. Du musst wirklich fast nur um das Fahren kümmern und dein Fitness. Ne?
Damals gab es sozusagen ja auch nicht heute, gibt es ja inzwischen den Fahrer, Trainer, so Jungs wie du oder Marco Schiffer und andere, die selber Profis waren, inzwischen sozusagen nur noch als Fahrtrainer arbeiten. Das gab es ja damals auch überhaupt nicht, ne? Geschweige denn Lehrgänge gab es nicht. Also wie hast du das gelernt? Try and Error oder Hit and Miss?
Ja, Try and Error ist relativ, weil im Endeffekt ist das ganz so, man hat die Möglichkeit gehabt, wo man ziemlich jung ist, weil du hast vorher angesprochen mit Talent. Das ist ein Wort, der fremd ist für mich. Ich glaube nicht an Talent. Ich glaube, Talent ist erarbeitet sowieso. Und da gibt es mehrere Beispiele. Ich meine, ich nehme Max Nagel zum Beispiel, wo ich erstmal fahren sehe, Max E50, das Ding geklemmt und aufgedreht. Und da hast du fast Angst bekommen bei Zukunft. Da war kein Thema. Er hat durchgefahren, das Rennen noch. Ne? Und dann hast du zu KTM gewechselt, dann zu Stefan und alles. Und ein komplett anderer Fahrer. Wirklich sauber, eine höhere Gänge gefahren, rund gefahren, aber nicht springen. Und dann hat die gelernt, auch das Bike zu rippen und wegzudrücken. So, dann siehst du Max für jetzt, wie er gefahren hast du Max für 15 Jahre, ist zwei getrennte Fahrer. Weißt du, denkst du Max jetzt, oh, der hat Talent, okay, der hat Ehrgeiz, hat er. Das hat er, weißt du. Aber Talent hat er auch in dem Sinne, weil er gelernt hat, alles zu machen. Aber im Endeffekt war das nicht so. So, das ist eine gute Frage, ne?
Früher gab es ja interessante Rennen, Wintercross Frankenbach hast du schon angesprochen, Supercup Schäfflens gab es auch. Wie hast du das gefunden? Und erklär mal, was das war. Ich glaube, alle drei Klassen wurden von jedem einzelnen Fahrer an einem Wochenende gefahren, oder?
Ja, das war eigentlich wie ein Mannschafts-WM heutzutage, aber mit einem Fahrer quasi. Ne? Also, du hast alle drei Klassen fahren müssen. Da waren auch sehr viele andere Arten von Veranstaltungen, auch Supercross überall gewesen, St. Wendel und so weiter und so fort. Da war ziemlich viele andere Veranstaltungen auch dazugekommen sind. Die Deutsche Meisterschaft natürlich ganz klar, internationale Deutsche Meisterschaft kam dazu noch, aber es war dann auch ein System da. Die Pokalrennenfahrerei war auch schwierig für die Leute, also die mussten Pokal qualifizieren, dann in die DM reinkommen, das nur ein Beispiel, wie es damals war, dann DM gefahren, wenn du Top 8 DM warst, dann dürftest du nur zu der WM fahren. Das war nicht hier, du kannst aber über die WM fahren, ja klar, geh, zahl dein 1000 DM Euro und dann kannst du zu DM kommen, das ist was anderes. Ne? So, die haben auch sehr viele Veranstaltungen, die Winter Club Series, vorher abgelegt, es war auch gut besucht, obwohl das Wetter nicht optimal war. Sehr viel Glühwein war verkauft, glaube ich, in der Zeit. Aber es war trotzdem eine wesentlich größere Breitenband von Veranstaltungen, die professionell eigentlich durchgezogen sind. Heutzutage hast du viele Rennen in der Clubmeisterschaft, Gegend, Landesmeisterschaften sind ziemlich viele, manchmal in manchen Bundesländern zwei Arten von der gleiche. Das muss man schon ein bisschen Kopf wackeln, aber am Endeffekt war das so, was ziemlich strukturiert. Du hast Pokal gefahren, DM gefahren, dann konntest du die WM fahren. So sah es aus. Ne? Zwischendurch konntest du dann Supercross fahren, da war Hallencross fahren, das war noch was ganz anderes. Das war erstes Jahr auch spannend, erstes Mal Hallencross in Stuttgart gewesen und der Waschbett war große Baumstämme im halbgeschnittenen Boden befestigt. Das war die U6.
Heute wird man Endurocross dazu sagen.
Super Enduro. Ja, spannend. So, da hat sich in dem Bereich dann natürlich viel geändert, Richtung Supercross und natürlich die deutsche Meisterschaften auch in dem Sinne. Ne?
Du sprichst gerade ein gutes Thema an. Hallencross, Supercross warst du ja auch eigentlich immer gut drin. Womit erklärst du dir das? An deiner Freude am Springen an sich oder...
Ja, ich meine, am Endeffekt war immer spannend, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht, so Strecken zu fahren. Zu Afrika haben wir viele große Sprünge gehabt und viele große Tabletops und alles so. Das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, und am Endeffekt, da kann man es gut umsetzen. Ja, das war einfach eine Strecke, wo man ziemlich intensiv fahren könnte, mit vielen Springen und so weiter und Timing alles. Und dadurch habe ich wirklich viel Spaß gehabt. Denn das siehst du selber, wenn du mit Kindern arbeiten tust, wenn der Spaßfaktor hoch ist, ist der Lernfaktor auch sehr hoch und der Spaßfaktor hoch. Für mich war das ganz klar. Ich habe Hannover gewonnen, glaube ich, und sonst dann die zweite in Stuttgart gewesen, aber eigentlich nicht immer vorne dabei gewesen. Das sind Leute auch von England, Amerika auch gekommen, damals auch Rennen gefahren, von Frankreich sehr viele. Wir haben in Deutschland Rennen zu Ende gefahren bis Ende Oktober und dann zwei Wochen später war Supercross angesagt. So, es war immer ein bisschen schwierig, dann das alles umzustellen auf Supercross und das musst du auch. Und am Endeffekt war das auch der Grund, am Ende Supercross-Veranstaltung ist immer besser und besser geworden, aber damals schon da zu fahren gewesen. Ne? Und da habe ich auch Paris-Bastille gefahren und vieles Genova Supercross in der WM gefahren. Und war ich in Barcelona, war ich Vierter in der WM Supercross, war ich auch gewesen, das stimmt schon. Weiß ich noch ganz genau, wo die 7.000 Dollar gewonnen hat. Einen 100 Dollar Scheine habe ich da gezählt. Eins, so, Alter, da dachte ich mir, ich krieg die Krise.
So, eine halbe Stunde später aus der Auszahlung raus.
Aber das war interessant auch zu sehen, aber auch alle Top-Jungs dort gewesen. So, in dem Sinne hat das Supercross mir eigentlich unfassbar viel Spaß gemacht. Und natürlich ganz klar, weil ich jetzt Montag in der Luft spielen könnte. Dadurch habe ich auch viele Freunde gewonnen, viele Fans gewonnen. Und klar, wenn die Supercross-Fans in Dopen jeweils die Möglichkeit hätte, das zu machen, dann merkt man schon, wie die Leute mitgehen und schreien und motivieren. Und dann natürlich der Motivationsfaktor verdoppelt. Okay, ist ja ganz klar. Manchmal ganz schlecht gewesen, aber manchmal sehr gut. Und daraus war Supercross eigentlich für mich eine von meinen Lieblingssportarten, ja.
Colin, du hast gerade gesagt, die Fans haben dich immer motiviert, was mal gut war und mal schlecht. Du bist auch bekannt gewesen dafür, dass du doch sehr viele Verletzungen eingesammelt hast. Wie viele Verletzungen waren es? Oder ja, und wie kam es dazu? Warst du so ein Draufgänger oder?
Im Endeffekt, wir haben es auch ein bisschen vorher angesprochen, wegen aller Trainer haben jetzt eine Trainer auf die Seite, dann hilft dir ein bisschen viel. Damals hätte das auch mich nicht geschaden. Der Sport hat mich so mitgerissen und imponiert und so viel Spaß dabei gehabt und motiviert, dass man eigentlich manchmal weit hinaus über die Grenze gegangen sind. Ne? Aber die Gründe auch dafür waren, wenn man einen schlechten Tag hat, wollte man nicht nur zweiter Platz fahren. Das out. Weißt du, second place is first loser. So, du hast du da eigentlich ausgeglichen auf einen schlechten Tag mit der rechten Handgelenk. Und das ging natürlich nicht immer gut. Ne? Ja. Lieber war es so gewesen, wo man eigentlich zwei, drei Gänge zurückgeschalten habe und lieber dritter, vierter Platz gefahren hätte, als das. Aber das hast du von der Verletzung wieder hochgesprungen, direkt so schnell wie es ging. Und du wolltest dann weitermachen, das ist ganz klar. Nicht vergessen auch, wo du auf dem Bike sitzt, verdienst du auch Geld. Und damals war das auch so, okay, Geld verdient, klar, du hast auch eine monatliche Gehalt bekommen, aber das war ein bisschen später mit allem, aber trotzdem ja. Was ich auch da mit rausbekommen habe, rausgefunden habe, oder meine Kenntnisse war ganz klar auch dazu, wo ich damals auch meine Frau verlassen habe, in der Zeit war ich auch öfters verletzt, weil egal wie man mental stark drauf ist, wenn eine ganz kleine Nische irgendwo drin ist, und dann ist es öfters so, dass man das eigentlich unterschätzen tust. Und da war ich weg, ich habe mich Knochen gebrochen, Handgelenk, alles, das eigentlich nicht stattfinden sollte. Ne? Aber das ist interessant, weil das bringe ich alles hinter meine Schulungen jetzt. Weil die Leute verstehen nicht, dass das hier oben auf den Kopf, diese Mentalgeschichte, das ist fast 100%, was passiert auf der Strecke. Ne? So damals war das so, dass ich mich ziemlich öfters relativ gesehen verletzt habe. Ich meine, ich habe schon ein paar richtig böse Leben gehabt, weißt du, einmal in Langgöns habe ich mich ziemlich gut zusammengestaucht. Ne? Da habe ich meinen Mechaniker in Südafrika dabei gehabt und der war mit in Südafrika, mit Bikes alle runtergeschickt und da kam mein Bike-Trick mit einem Motor drin. Das war's. Alles anders verkauft wurde in Südafrika, da stand ich dort ohne Mechaniker, ohne gar nichts. Ne? Und natürlich ganz klar, weil ich so fit war und voll durchtrainiert war, haben mich dermaßen zerschossen in Langgöns. Ich war 2,5 Sekunden schneller als Rest von der Feld unterwegs gewesen und kleine Vierer gesprungen, weggerutscht, gegen den nächsten Sprung gelandet. Ja, da war alles durchgegangen. Ne? Becken abgebrochen, Hüfte, zwei Wirbel, rechte Schulterblatt, alles, vier Rippen. So, das ist einmal kurz mal richtig durch. Ne? Und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich zurückkam. Aber der nächste Lauf war in dem Lauf, da habe ich direkt gewonnen. Ja. Da kam ich zurück von 3 Monaten, von richtig viel Arbeit und viel Ehrgeiz und zurückgekommen, da habe ich dann das Rennen gewonnen. Ne? Ja. So, das war damals so gewesen. Sicherlich, klar, ein paar von den Verletzungen hätte wegbleiben können, sollen, aber weißt du, Basti, heute bist du der Mensch, wie du bist, einfach durch der Vergangenheit auch. So muss man alles zusammenzählen, was war, und heute sitze ich da als Colin Dagmo wegen dieser Erfahrung, was ich gesammelt habe. Ne? Und im Endeffekt ist das so, dass ich keine Meter von das alles bereut habe. Klar, und zwar welche Verletzungen waren unangenehm. Ne? In Wien, Hallencross, habe ich beiden Fersenbeine gebrochen, weil ich von ziemlich weit runterspringen musste von dem Bike. Das war irgendwas, das ich sicherlich heute vielleicht anders hätte machen können. Aber sonst, wie gesagt, habe die Erfahrung, was ich alles durchgesammelt habe, muss ich ganz klar sagen, die Verletzungen waren hart. Da gibt es viele Fahrer, die gar nicht mit klarkommen, muss man auch ganz klar sagen. Danach ist das eine ganz große Nische in der Fahrerei, aber das war nicht für mich. Die erste Woche war natürlich Katastrophe und dann hast du irgendwann ein Delivery-Bike vorbeifahren, Hörmraum, Pizza wegbringen, da hast du gedacht, hey, Ding-Dong, Ding-Dong, Doc, wann kann ich gehen? Nein, ja, ich will jetzt gehen. Nein, ja doch, so ungefähr. Aber es war nicht wegen, dass ich das Geld verdienen möchte, weil einfach das Fahrerei mich dann gefehlt hat. Ne?
Okay, das wollte ich nicht fragen. War das der finanzielle Druck oder war das deine eigene Motivation?
Finanzieller Druck ist immer da, ich muss legen. Ich gebe dir eine Geschichte kurz. 17 Jahre jung, Südafrika her. Mein Mechaniker damals hat damals meinen Bus Schrott gefahren. Das war mein Bus von Werner Schulz. So, das musste ich zahlen. Okay, so ein Bus Schrott, Mechaniker, Oberschenkel gebrochen, Glück gehabt auch, ich war nicht da drin. Und dann war das so ganz klar, da musste ich einen neuen Bus kaufen, ausbauen, habe ich selber gemacht, Mechaniker. Und in dem Wochenende, wo ich dann das Bus nicht hatte, haben wir ein großes Zelt aufgebaut, großer Wind kam hoch und hat ein brandneuer Audi Quattro, komplett verschrottet. So, da stand ich da als Colin Douglas, 17 Jahre, mit 80.000 D-Mark minus. So, Volker Capito kam rein zu mir, Colin, musst du was sagen? Ja, du bist pleite. Danke, Volker. Sagte, aber weißt du was, wir machen den Plan. Es hat 2,5 Jahre gedauert und da war ich wieder auf dem Punkt, wo ich war. Und hörte ab, so Leute, das ist schon, überlegt man mit 17 Jahren 80.000 D-Mark damals Schulden zu haben, ne, mit allem, dann trotzdem alles abbezahlt, aber 3 Jahre später dann auch alles wegfertig und dann ein bisschen was verdienen. Ja, so, das war einfach damals so ein.
War vielleicht auch eine Hilfe, weil der Plan musste dann ja aufgehen, dass das alles klappt, oder?
Ja, ich meine, das war, weißt du, das ist auch heutzutage, siehst du nicht, dass es kein konkreter Plan hinter den Leuten ist, das nicht. Das ist leider nicht diszipliniert genug. Und da war damals von Volker, hat mir sehr viel gelernt, ne, muss ich auch ganz klar sagen. Die hat mir einen Trainingplan geschrieben, selber, wir haben zusammengesetzt und 6 Uhr morgens fahren gehen, okay, let's go. Dann habe ich durch die Siegerland gefahren mit dem Fahrrad und dann irgendwann gucke ich mir ganz weit oben, sehe ich ein weißes Auto stehen liegen, das sieht das wie Volker sein Auto. Ja, der war oben schön, macht's mit Fernglas geguckt, ja, Colin fährt Fahrrad, alles klar. Ja, also, ich war Vertrauen ist gut, Kontrolle ist immer besser. So, es war auch spannend zu sagen, gut, da hat mir auch Disziplin beigebracht und ohne das, ganz klar, Leute, war es nicht so gewesen wie jetzt.
Du hast ja irgendwann auch sozusagen, kann ich mich erinnern, dein eigenes Team aufgemacht. Hast du da trotzdem auch noch einen Manager um dich rum oder hast du dich da selber schon sozusagen um alles gekümmert?
Also Klaus Bäder hat mich geholfen damals, wo er mit Blochinger eigenen Team gemacht hat, mit Suzuki Deutschland. Der hat mich auch geholfen mit organisieren und einfach zusammensetzen und wer kann mir anschreiben, wer mich machen. Wie gesagt, die ersten paar Jahre, wo ich hier war, lange Zeit Erfolg gehabt und mir unterstützen tut, weil ich war einfach 17 und gar keine Ahnung von nichts gehabt. Nicht so laufig, ist ganz weit weg von der Rest von der Welt. Und wie gesagt, der Klaus hat mich ziemlich viel geholfen in dem Bereich. Klar, Training, alles war mein Thema, mein eigenes Thema, weil der war ein bisschen Freundschaft-Manager gewesen. Ja, und daraus haben wir dann ein eigenes Team aufgebaut. Und dann fing das auch an, damals mit Blochin und dann mit West Zigaretten. Und musste belegen, alles eingekauft von Suzuki, alles selber gekauft. Und dann das alles durch die Jahr gewesen. Aber im Endeffekt war das auch so Hilfe von Suzuki gewesen. Klar, die kaufst du Motor ein, das Motor wird abgeschrieben bis Jahren, die kaufen das Stück für einen ganz günstigen Preis. Und da könntest du Bike verkaufen, auch Geld drauf verdienen. Und so im Endeffekt, eine ganze Saison mit allem und dem, was ich gemacht habe, hat mich damals 13.000 D-Mark gekostet. So, dadurch habe ich gesehen, okay, das geht alles ohne Schwierigkeiten. Und das war natürlich dann ohne das Geld von Sponsoren und alles dazu noch. So, da habe ich dann ein bisschen was verdient. Dann habe ich dann angefangen mit West gefahren, in Tschechien gefahren, sehr viel gewesen, tschechischer Meister auch geworden, sehr professionell aufgezogen worden dort. Und dann fing das erste richtige Gehalt an, was ich verdient habe. Ja.
Also warst du sozusagen der Vorreiter für Tutu Motorsports? Hat der Chad Reed von dir gelernt?
Chad kenne ich noch sehr gut. Ich habe mit dem dreimal, da waren 3 Rennen in Reutlingen, vergiss ihn nie, alle 3 Läufe habe ich ihm geschlagen. So, das ist spannend
gewesen. Aber bei einem ist ihm noch die Hose runtergerutscht, oder?
Ja, zweite Lauf auch, ganz klar. War komisch. War schon interessant, aber das war ja Chad Reed, klar, mit Chad Reed sowieso, aber Gott in Amerika, ne? Einer von den nettesten Leuten, was ich kenne auch. Aber gut, ja. Aber interessant, weil wenn du ein Privatteam hast, dann machst du, was du willst. Du entscheidest, was du fahren willst, wo du fahren willst und du kannst eigentlich quasi das entscheiden.
Inzwischen ist das ja fast schon ein moderneres Konzept, was immer wieder probiert wird. Warum hast du wieder aufgehört damit? War es dann doch zu viel Organisationsaufwand oder?
Ach so, wo ich noch Rennen gefahren habe, ist Rennen für mich relevant gewesen. Das hat wesentlich einfacher geworden. Damals habe ich dann mit Millennium angefangen auch. Wir haben das Team aufgebaut und DP Gears hat damals unfassbar viel in diesem Sport eigentlich auch viel Spaß dabei gehabt und sehr viel Euphorie und hat auch das alles sehr gut gemacht worden, auch neue Sachen überhaupt in den Sport reingebracht haben, wie ich es gemacht habe, viel mit Nicky Krause und so weiter und so fort. Wir können später darüber sprechen, aber am Endeffekt war das so, der hat das halt gemacht und wir haben noch Rennen gefahren bis Ende und dann war es dann fertig für mich. Dann habe ich letztes Jahr damit Fall Kawasaki, EBS Kawasaki gefahren eigentlich und danach war das für mich, okay, was mache ich jetzt? Ne? 2006 habe ich dann die Open DM gewonnen, Open Deutsche Meisterschaft und da war es eigentlich für mich eigentlich schon durch dann. Durch in dem Sinne, dass Rennfahrerei war dann eine Art, das ist die Leute verstehen nicht ganz, wie es ist als Profi, wie es ist, was man alles machen muss, wie die Zeiten sind, was man da investieren muss von sich als Person überhaupt. Ne? Wie gesagt, haben es auch nicht so einfach. Es war ein bisschen einfacher damals mit Millennium. Wie gesagt, haben die haben es richtig gut gemacht, aber trotzdem ist das ein Jahr, wenn ein Jahr zu Ende ist, bist du fertig. Du wirst wirklich komplett fertig. Ne? Und dann das alles in diesem Bereich wieder aufzubauen für mich, das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe meine Schulungen schon angefangen. Ich habe gesehen, was für mich sehr interessant war, ist, das war mir sehr eine Art von Job, der ich sehr gerne gemacht habe, mache ich immer noch sehr gerne, weil du gibst sehr viel Zück in diesem Sportzück. Und ich muss ganz klar sagen, das für mich ist, wenn man als Person bist, das ist fast das Höchste, wenn du dein Wissen weitergibst. Ne? Und da habe ich wirklich sehr viele Erfahrung, sehr viel Spaß da drin und ich muss ganz klar sagen, kam nie irgendwas anderes auf den Gedanken, irgendwas anderes zu machen. Ne?
Wie viele Jahre hast du das als Profi gemacht dann? Also mit 17 Jahren angefangen, mit wie vielen Jahren aufgehört?
Ja, 2006, jetzt muss ich ausrechnen. Ne? Das war wirklich das letzte Jahr, wo ich eigentlich richtig 2006, ja, fast 20 Jahre, 25, 26, 30 Jahre fast.
Ja, schon über goldene Hochzeit.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, weil im Endeffekt war das so, dass ich dann, du hast Profis sicherlich, aber du hast eigentlich nicht mehr als Normalarbeit verdient, ne? Am Ende des Jahres. So, du hast vielleicht, wenn du heimgegangen bist, positiv in dem Bankkonto, warst du sehr zufrieden. Du hast deinen Sport gemacht, du hast alles getan und du hast dann ein bisschen was auf der Seite legen können. Aber wir reden von ein bisschen was. Es ist nicht wie eine heutzutage Fußball oder Tennis, das brauchst du gar nicht vergleichen, ne? Die Profi-Jungs damals, Gregor Bettein, der hatte Verträge gehabt von gegen 700.000 D-Mark damals. Das war sein Vertrag. Und das ist auch verdientes Geld, ne? Profi. Und das ist nicht mit Sieger alles, aber das waren eigentlich ein paar Leute, die das verdient hat. Ne? Ja. Und wie gesagt, haben später, wo es mit Millennium ankam, dann hast du dann ein bisschen Geld daraus gezogen. Und dann hast du als Profi richtig sehen können, okay, pass auf, da habe ich jetzt irgendwas zurückgelegt, ich habe investiert und so weiter und so fort. Aber vorher war das eigentlich für mich nicht machbar.
Ja. Immer. Also war im Prinzip, du bist plus minus null ungefähr rausgekommen.
Okay. Ja, du hast ein bisschen was verdient, sicherlich, muss man ganz klar sagen, sonst am Ende des Jahres hast du was gehabt und Gott sei Dank hat mein Vater auch gehabt, damals gesagt, wir können nicht hier wegschmeißen, schon Auto kaufen, was für ein Blödsinn ist das, weißt du, und ja, da hast du das Geld ein bisschen irgendwo investiert, aber am Endeffekt war das so, dass du warst nicht reich von dem Sport geworden, nein, sicherlich nicht, nein.
Aber viel Spaß gehabt.
Yes, ich meine, das ist Leben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du dich so stellen tust, ich frage dich, die Leute da draußen zu hören, wie viele Leute gehen gerne auf die Arbeit? Dann kommen und denken, Mann, war das ein geiler Tag heute, aber richtig viel Spaß gehabt. Das ist selten. Ja. Die Leute gehen Arbeit zu überleben, das ist ja ganz klar. Und meistens von der Zeit der Arbeit, die machen, ist es nicht irgendwas, die ich sagen könnte, die wird nicht euphorisch darüber. Die kommen nicht nach Hause und denken, Mann, was ist das? Ich mache das jeden Tag. Ich komme von meinen Lehrgängen zurück und denke mir, Mann, war das cool. Boah, hat gesehen, der oder die hat das richtig viel umgebracht, richtig umgesetzt, was ich gesagt habe. Das ist wie Bezahlung. Ne? So, mein Job damals, Motocross, war das Gleiche. Ich habe meinen Job gemacht, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und da sind sehr wenig Leute, die das machen können. Und dadurch muss ich ganz klar sagen, bin ich eigentlich sehr froh, dass ich das überhaupt durchgezogen habe.
Ich kenne es ja auch so ein bisschen. Ich bin auch immer noch froh, dass ich meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht habe und jetzt auf eine ganz andere Art und Weise. Und bei dir ist das ja auch so. Was mich bei dir immer sehr beeindruckt ist, dass du ja nach wie vor einfach absolut fahrgeil bist. Ey, wenn man dich irgendwie an der Strecke sieht, dann klar gibst du die Coachings, aber man merkt doch, ja, eigentlich willst du auch jetzt gern am liebsten sofort selber ein paar Runden drehen. Was ist es, was diese Faszination oder diese Leidenschaft ausmacht am Motocross? Du würdest es ja wahrscheinlich auch machen, wenn es nicht dein Geldverdienst wäre, sozusagen.
Yes, da bin ich öfters gefragt, auch von den Eltern, ne, für die Kinder. Erstens, Punkt 1, muss man ganz klar sagen, dieser Sportart, wenn man es einmal angefangen hat, ist eine never-ending story. Das bedeutet, ich gebe dir ein Beispiel, du kaufst ein Bike und erstmal machst du das Bike an und dann fährst du weg von alleine und denkst du, oh, hast du es gesehen, wie cool ist das? Oh, cool. Ja, ist so. Ich bin weggefahren, ne? Und dann irgendwann lernst du das Bike ein bisschen Gänge zu schalten, denkst du, das ist der nächste Stufe, denkst du, wow, weißt du? Und irgendwann springst du vom Boden weg und du triffst an der Bodenwelle und das macht das Bike, dass es wegspringt ein bisschen, aber ungefähr 10 cm hoch. Ne? Das fühlt sich an, wie wenn du gerade über einer Wolkenkratze gesprungen hast. Ja. Kommst aus der Strecke raus mit der Grenze und denkst, du hast das gesehen, der kannst du es filmen, bitte? Sag ich, hey, versuch es. Aber das hört nie auf. Und weißt du, wenn du Profi bist und du machst dann ganz kleine Bewegungen auf dem Bike, das keiner eigentlich sieht, ne? Da denkst du dir, boah, das war cool, das war richtig gut. Weißt du? Und ich habe auch die muss ich auch ganz klar sagen, Ich arbeite mir ziemlich viel auch Mentaltrainer etc. zusammen und die sprechen auch irgendwas, das heißt The Flow. Ich nehme zusammen, okay, und ich bin schon da schon dreimal Mein ganzer Motocross-Karriere nur dreimal gewesen, Basti. Und ganz ehrlich, das war so ein Gefühl, da bist du fast bewusst auf den Moment. Ne? Und das ist so ein Gefühl, du fährst, es ist interessant für Leute, das vielleicht zu hören, du fährst in einer komplett anderen Energiewelt, fast quasi, du kannst nicht einen Fehler begehen, und Strecke geht nicht. Das ist so perfekt, was du machst, alles, das Flow ist so in dich drin, du spürst alles, was überhaupt passieren tut. Und da bin ich von nach vier Runden. Das war einmal Rennen in La Réunion, war das. Und da bin ich stärker rausgekommen, da war ich hingeschaut in der Ecke, da bin ich weg von den Leuten, sofort gelaufen, und auf den Berg gesessen, oben auf den Berg. Das hört sich jetzt richtig interessant an vielleicht. Aber da gesessen, dachte mir, okay, weißt du was, der Welt wird nichts Besseres bieten, als was du gerade hattest. Ist nicht machbar. Das für mich war das nicht machbar, dass irgendwas, es ist nur meine persönliche Meinung, jetzt verstehe ich nicht falsch, ne? Es ist nicht machbar, ich könnte gehen sofort. Ich habe hochgeguckt und gesagt, ich kann jetzt gehen. Ich könnte gehen sofort. Das hat mir nichts ausgemacht. Ne? Weil er gesagt, dieses Erlebnis ist so ein wahnsinniger Einschnitt in deinem Leben. Und das hat mir bis jetzt dreimal passiert, ist das so beim Fahren gewesen. Ne? So, das ist, was ich erfunden habe. Und dadurch ist es nicht, dass ich denke, jetzt wollen wir fahren, ich möchte das haben. Aber es ist einfach, dass der Sportart mir so viel Laune bringt. Es ist egal, was es ist. Du kannst in egal welchen Bereich du fährst, ob das nur Anfänger ist, du Hobby, du Profi, egal welcher Bereich das ist, der Sport bietet dir so viel. Du lernst so viel von dir selber. Ich sage dir Eltern auch, die Kinder lernen Charakter, die lernen, wie man Niederlage mit Sachen umzugehen, Erfolg umzugehen. Die lernen, okay, pass auf, ich muss auch was für das Sport tun, für mein Leben tun, überhaupt, dass ich weiterkommen kann. Und das alles zusammen in einer Bundel ergibt Motocross, ne? Und für mich. Und am Endeffekt ist das so, jedes Mal, wenn ich auf mein Bike steige, habe ich das. Ich steige mein Bike dann. Ich habe gemerkt, jetzt bei Veranstaltungen in Rotterdam, da war eine semi-kleine Doppelkicker, dachte mir, wäre das schon groß jetzt geworden. Ne? Und dann habe ich wirklich vielleicht achtmal nicht drüber gesprochen. Ne? Da dachte ich mir, du wirst alt. Da habe ich gemeint, du wirst das Ding angucken. Na ja, klar, war einfach. Aber trotzdem musst du jetzt drüber kommen. Ne? Und, aber da ist es so, ich weiß, ich komme von der Strecke runter. Egal wo das ist, egal wann das ist, dann denke ich mir, boah, geil. Einfach geil. Ja. Ich meine, ich war lange Zeit weg von dem Bike, 2006. Und dann haben die Leute mich gefragt, ob ich eine Veteranenrennen fahren möchte in England. Und da habe ich ein Bike bekommen, 1983er, 570 Kubik, luftgekühlte mit Dromobremse, zwei Stoßdämpfer, Husqvarna. Okay. Kartenberg haben mich eingeladen damals, war ganz toll. Und der Bike war schon gut und die Bremse war auch besser gut. Ne? Und Farley Castles, abhängende Kurven, alles gewesen. Meine erste Rennen war ich, glaube ich, siebter. Weil ich habe so dicke Arme bekommen, weil du auf die Bremse zugegriffen hast. Dann glaubt mir, 65er, heutzutage hätte 50-fache bessere Bremse als das Ding gehabt.
Heute reicht ein Finger, nicht die ganze Hand.
Ich habe schon angeschmeißen müssen. Ne? Da habe ich einfach mit der Motorbremse gefahren. Ich war nicht anders machbar. Ne? Und dann und alle waren da. Ryan Hughes, Doug Dubach, Ron Sheen, Jeff Ward. Die alten Jungs, die ich kenne von damals. Ne? Und dann ist der Lauf natürlich rein gewonnen. Zweiter Lauf war ich Zweiter, aber vielleicht 6-7 Sekunden hinter dem. Ne? Der dritte Lauf hatte mich Hauptrad geschlagen und der vierte Lauf war ich dann 9 Sekunden weggezogen von das Bike. Dann hast du gleich die Kupplungskabel gerissen. Ne? Aber da war ich komm, stinkig. Da habe ich das. Aber im Endeffekt, um das Geschichte abzurunden, war nach dieser eine Veranstaltung, das war 2 Tage Rennen fahren, war es dann richtig schwierig für mich, überhaupt in das normale Leben reinzukommen. Weil dann ist, ganz ehrlich, das hört sich blöd an, aber dann ist die Welt anders. Die Welt ist hell und die Blumen sind brutal farblich und der Himmel ist dunkelblau und das Geruchssinn, was du hast, ist wahnsinnig. Weißt du, und dann kommst du da raus und denkst du, boah, und dann eine Woche geht vorbei und dann ist das schön, okay, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt? Und dann 2 Wochen gehen vorbei und irgendwann mein Freund gesagt damals, Colin, geh. Geh einfach Bike fahren, irgendwas, aber geh einfach aus dem Haus raus. Du bist wirklich eine komplett, dann habe ich gedacht, weißt du was? Und dadurch fahre ich kein Rennen mehr. Ja. Weil das ist so, wenn du einmal noch mal kurz drin bist in diesem Bereich, wo Rennen fahren ist und was es dir gibt, dann ist das schwierig zu kommen für mich. Das war schwierig. Ich meine, das ist, wie ich das Sport lebe.
Ja. Hm. Das ist wie eine Droge, ja.
Ja.
Aber ich musste lachen, dass du gerade gesagt hast, ne, warst du einem Doppelsprung und hast schon gedacht, jetzt werde ich alt. Aber ich habe gerade die Tage ein Video gesehen von dir auf Instagram, wo du irgendwie so ein Step-Up oder Doppeltable gesprungen bist, 40 Meter, und du musstest von abseits der Strecke Schwung holen, glaube ich. Also das ist doch der Superflyer noch da manchmal, oder?
Ja, ich meine, das ist eher ein bisschen mehr kalkuliert alles. Sag mal einfach so. Weil du guckst dann links auf
Winter. Das war ja ein Table, ne?
Ja, da kann nicht so viel passieren eigentlich. Ne? Aber das ist so. Und Klar, das ist immer noch ein Thema, weil du bist nicht so viel, hast nicht so viel Bikezeit, nicht so viele. Wenn du so viel Bikezeit hast, guckst du irgendwas an, stellst du sofort eingeht. Ne? Und mit den neuen Bikes heutzutage geht viel. Ja, die sind so wahnsinnig einfach zu fahren auch und die bringen so viel Leistung auf Boden. Da kann man Sachen springen, die man vorher gar nicht gedacht hat. Ne?
Hast du überhaupt auch mal andere Offroad-Motorrad-Disziplinen ausprobiert? War mal Enduro-Fahren Thema für dich oder Rallye oder so? Oder war es eigentlich immer nur Motocross, Supercross?
Ach so, Enduro-Fahren würde mich ein bisschen Spaß machen. Verstehe mir jetzt nicht falsch, das ist aber nicht meine Disziplin. Enduro-Fahren, was die machen, die Jungs müssen auch Leistung bringen, unfassbar viel. Ne? Aber Enduro-Fahren hast du nicht das Bike wegschrauben und mal Kante und du hast nicht eine andere Art von Fahrstil, hast du einfach. Ne? In dem Sinne, du fährst, klar, die Fahrstile sind eigentlich ähnlich, verstehe mich falsch, aber am Endeffekt ist das Intensivität, was ich suche beim Springen, alles immer mein Sport gewesen. Und da habe ich nie wirklich mich in dem Sinne richtig ausprobiert habe, weil ich trainiere mit vielen Enduristen auch sowieso, von der Cardio-Jungs auch und ich bin öfters mit Alex zusammen ein bisschen, aber im Endeffekt ist es ganz klar, dass man, für mich ist das, okay, wenn ich Spanien gehen würde von mir aus und ich fahre einfach irgendwo hin, dass es eine Rallye-Strecke gibt von hier bis da, excellent, ups, das erlaubt ist zu fahren natürlich, ich würde einfach nicht durch die Busch fahren gehen. Aber dann würde ich schon gerne machen, aber das ist nicht unter dann Bedingungen zu fahren, Rennen fahren. Ne? So, ich habe es eigentlich nie getestet in dem Bereich, habe ich nie gemacht in Rennen und eigentlich ist nur Motocross mich interessiert, fertig. Supermoto hat auch viele gefragt, Jochen, wir sind es gerne, richtig Spaß dabei gehabt, ne? Das hat er richtig cool, dann denke ich mir, das ist nicht cool. Für mich ist das nicht cool. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe nicht super hart gefahren, aber ich habe richtig aufgegangen damit. Sagt, ja. Das war richtig viel Spaß. Ne? Und für mich habe ich nie probiert. Und ich bin zwei Räder und Motocross-Strecke und das gefällt mir am meisten. Ja.
Was war in deiner Karriere so die schönste Zeit oder das schönste Jahr? Oder der beste Moment? Außer dem Flow-Feeling in La Reunion.
Das ist auch Training gewesen hier. Aber ja, ist eine gute Frage. Ich meine, die erste Meisterschaft, was du gewinnen tust, ist immer das Süßeste. Ne? Weil Roland Dipper war ein harter Konkurrent damals. Ich habe wirklich sehr viel von dem gelernt in dem Bereich. Und das war, wo ich das gewonnen habe, auf seiner Heimstrecke, habe die Meisterschaft gewonnen. Das war schon Wahnsinn. Ne? Und dann natürlich ganz klar, wo ich international deutscher Meister auch geworden bin, mehrfach sehr eng gewesen, aber nie vorne. Da habe ich auch gedacht, okay, das ist ganz toll. Die zwei Jahre, muss ich ganz klar sagen, haben mich so unfassbar imponiert. Ne? Aber da gibt es viele Zeiten, viele Sachen wie das da in Amerika, wo ich gefahren habe, beziehungsweise der Goldstein Nationals, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Der Jahr war auch gut. So vom fahrischen Können muss man ganz klar sagen, die Meisterschaften sind, ich meine, 97 habe ich dann 125 und die 250 Klasse gewonnen. Deutsche Meisterschaft, das bedeutet, manchmal war vier Rennen am Tag. Ja. So, du hast 125 Anlauf gefahren, kommst zurück, zieh mal Brille an, andere Brille anziehen, rausfahren, 250. Rauskommen, ja. Zurück anhalten, 30 Minuten noch kurz mal, ne? Kurz nochmal rausgehen, Rennen fahren. So, das war auch ein interessantes Jahr. Und da habe ich dann 97 auch zwei Titel eingefahren, von Honda damals. Und ja, so, das sind ziemlich viele Sachen in der Zeit, die in Erinnerung bleiben. Ich muss ganz klar sagen. Aber richtig raussteckend, wie gesagt haben, für mich sind viele Jahre.
Die Gesamtkarriere, yes. Wahrscheinlich.
Yeah.
Ich habe auch Geschichten gehört, dass du hast es natürlich als Südafrikaner am Anfang nicht einfach gehabt, weil damals gab es noch kein Schengener Abkommen, damals gab es noch die Apartheid offiziell, glaube ich, ne? Und du hast für manche Rennen, internationale Rennen, gar kein Visum bekommen. Und da habe ich Geschichten gehört, dass du dich zum Teil eingeschmuggelt hast, im Kofferraum liegend. Ist das wahr? Oder? Und was gibt es da noch so für Geschichten?
Yes.
Ich glaube, das ist alles verjährt. Wir können
Ja, das ist wahr. Ich meine, zu Afrikaner war das so damals, da war Embargo gegen Südafrika, ganz klar. Und ich meine, kleines Werk kommst hier drüber und eigentlich hast du gar keine Ahnung, wie alles funktioniert. Ne? Und du musstest eine Visa für alles holen. Ich könnte nicht aus Deutschland raus, aus England. So, ich musste, wenn ich Benelux, musste ich Benelux haben. Wenn ich WM-Lauf gefahren habe in Portugal, musste ich für Benelux Visa rein, raus. Frankreich Visa rein raus, Spanien Visa rein raus und dann Portugal rein raus. Ne? Und dann wieder zurück Spanien, so war das. Und ich muss das, wie gesagt, so, ich war nur unterwegs, habe zwei Reisepässe gehabt, das abgestempelt. Länder wie Schweden, alles haben die einfach gar nicht reingelassen. Ich habe gesagt, geht nicht. Das kann man gar nicht haben, obwohl meine Tante in Schweden wohnt, dann ist es auch egal. Okay, damals, aber trotzdem dürfte ich nicht einreisen. Ja, und dann war das damals so. Dann haben wir Visa zum Beispiel für Finnland bekommen und Schweden hat zu lange gedauert und die haben mir keine gegeben. So. Dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt?
Natürlich, klar. Ne?
Oh, Katastrophe. Und da habe ich dann einfach wie in meinen Bus gesteckt, öfters. Ich meine, das war öfters gewesen. Du hast den Mechaniker durchfahren lassen. Wir haben mich einmal erwischt in Schweden, du hast reingeschmuggelt. Der war am Schlafen oben. Mit 10.000 Koffern vor mich gesteckt. Ja, Katastrophe. Aber da habe ich gesagt, ja, die waren aber trotzdem gnädig. Die haben mir 5 Tage, ich habe gesagt, ja, wir fahren nach Finnland. Wir fahren nach Finnland. Da dachte ich, ja, keine Ahnung, ich brauche überhaupt ein Visum hier. Dann haben wir Transit diese gewesen. Tag so, ja, aber 5 Tage, das war gerade passend, ne, zu Sonntagabend. Ja. So haben wir WM gefahren. Und dann nach Finnland gegangen, war gar kein Thema nach Heim. Aber das Problem war dieses Jahr, da war Mannschafts-WM in Schweden. So, damals bei den Ternanz, die war OMK, damals ist Ternanz, sagte, komm, ich möchte gerne, dass du für uns fährst. Weil es nicht wie jetzt, musst du nicht den Reisepass von das Land haben, nur die Lizenz damals gewesen. Ne? Sagt gerne, aber ich sagte, du musst das Visum organisieren. Sagte, kein Thema. So, der ruft an, als offiziell OMK, Beauftragte, ja, zu Schweden angerufen, ja, wir haben eine Fahrer hier, es kommt dann, bla, fährt für uns in Deutschland, bla. Ja, aber was ist Südafrikaner? Nee, Südafrikaner dürfen nicht bei uns Rennen fahren. Sagt, ja, aber er hat dieses Jahr Rennen gefahren. Da war ein bisschen Schwierigkeiten auf einmal. Da kam raus, wah! Die hat das Land eingereist unter falsche Informationen und da war richtig Stress. Du hast eine internationale Ausnahme. Ja, Mika. So, lange Schütze, kurze, nein, ich dürfte nicht mehr in Schweden anreisen. Auf den Mannschafts-WM war nicht machbar. Aber auch Österreich, alles manchmal, da habe ich, aber die Grenze habe ich so gut erkannt damals. Die könnte die Grenze fahren, die Busse durchgefahren, ich bin durchgewandert. So quasi, ne? Ja. So, war Wahnsinn. Und dann natürlich, klar, irgendwann habe ich das hier auf Norddeutschland gehabt und so weiter und so fort, aber trotzdem, wo die EU rauskam, war es gar kein Thema da. Ne?
Ich wollte gerade fragen, hast du auch die deutsche Staatsbürgerschaft irgendwann bekommen oder
nein.
Warst du verheiratet, oder?
Ja, war ich auch. Kein Thema, ich hätte auch kriegen können, denke ich schon. Mehrere Gründe sind stattgefunden. Damals war das so, ich war ein bisschen, ich würde das wahrscheinlich jetzt beantragen, sowieso, verstehe mich nicht falsch, ich bin sowieso mehr Deutsch als Afrikaner schon lange. Aber damals war das Thema auch für mich, ich wollte unbedingt einen deutschen Reisepass haben. Klar, nicht nur wegen Anreise überhaupt, weil das war mein Ziel, hier zu bleiben sowieso. Und was passiert ist dann, ist, dass ich dann einen Auftrag angenommen oder angefragt habe und die haben gesagt, ja, kannst du gerne in 17 Jahren warten. Da haben wir gesagt, spannend, das ist eine lange Zeit. Okay, und dann nächstes Jahr haben wir gesagt, ja, 12 Jahre, aber du musst, wenn Interesse helfen, von außerhalb ist, wird es schneller gehen. Dann haben wir wirklich eine Rundschreibe gemacht bei allen Veranstaltungen. Wir haben über 7.000 Unterschriften gesammelt. Colin Dagmar sollte Deutsche werden für Sport und so weiter und so fort. Ne? Dann haben sie abgegeben und gesagt, das ist nicht schlecht, jetzt brauchst du nur 6 Jahre warten. So, 3 Jahre, schon 4 Jahre. Dann kam schon dann die, eine Fußballspieler, ne? Kam nach Deutschland und ich hatte einen Reisepass in 3 Wochen gehabt.
Ja.
Südafrikaner, 3 Wochen hat er also was gehabt. Ne? Dann dachte ich mir, weißt du was, das verstehe ich dann nicht. Ne? Das war für mich dann schwierig. Und dann habe ich gedacht, da war ich ein bisschen stinkig damals, richtig stinkig gewesen. Dachte, Südafrika kenne ich auch gut, ne? Schon dann damals. Da habe ich gedacht, okay, er läuft irgendwas faul. Ne? Schade eigentlich. Für mich war das dann immer mal extrem schwierig, weißt du, durch diese ganze Reiserei alles. Und ich fand das dann eigentlich ein bisschen unfair. Muss ich ganz klar sagen. Und dadurch habe ich gedacht, okay, war dann alles offen geworden sowieso und dann habe ich meinen Reisepass behalten. Ich meine, es ist nicht öfters die Geste in der Konsulat, rein zum afrikanischen Konsulat in Frankfurt damals gewesen, aber das ist ewig jetzt her. Ne? Und saß ich dort und warte auf meinen neuen Reisepass, weil die Dinge waren auch vor 3 Monaten komplett voll, das sind dicke Dinge auch gewesen. Da kam die Konsul raus, ne, zu mir. Sag, komm, dann, sagt ja, Hand gegeben. Ich möchte dir gratulieren und danken, dass du so viel, weißt du, die Folgen deiner Karriere, also, oh, da war ich baff, ne? Da saß ich dort, da war ich richtig baff, ne? Da dachte ich mir, baff. Okay, spannend, das ist eine andere Art, Leute überhaupt zu behandeln, ne?
Okay.
Und ja, da hinaus war das dann so, dass ich einfach mal so auf keines behalten habe, ne?
Du warst ja einer der ersten südafrikanischen Motocrosser, die nach Europa rübergekommen sind. Ich glaube, Rob Herring kam auch noch so mit. Und ich habe neulich einen Podcast gehört, Whiskey Throttle Show, wo Grant Langston ja sozusagen einer der Hosts ist und Greg Albertine war da. Und beide haben im Gespräch dich mit erwähnt als einer der Gründe oder eins der Vorbilder, die sozusagen gezeigt haben, du kannst als Südafrikaner nach Europa kommen und dort erfolgreich Motocross-Rennen fahren. War das für dich irgendwann mal Thema, dass du das so realisiert hast, dass du so einen Einfluss sozusagen auf die jüngeren Fahrer hast? Oder ist das eher an dir? Also ist dir das auch egal?
Ich meine, in jedem Sport, die man treibt. Ne? Die Möglichkeit und das Allerhöchste, was du machen könntest, ist eigentlich die WM zu fahren. Das ist einfach so. Ne? Und damals war das einfach so, Afrika, wie gesagt, haben es so weit weg von der Rest von der Welt. Das war eigentlich nie in Gespräch mit anderen Leuten gewesen. Bis die Amerikaner und die Europäer kamen nach Deutschland, aus Südafrika, meine ich. Und die haben dann das gezeigt, die Niveau des Land auf jeden Fall bei ganz anderen Level gebracht. Und dann war die Möglichkeit, okay, let's go. Und dann, wie gesagt, die haben viele Fahrer hier eingeladen, George Martins, alle diese Rennserie zu fahren am Ende des Jahres. Und wir waren gut dabei dann. Und dann haben wir gedacht, okay, warte mal kurz. Okay, auf unsere Strecke, nicht vergessen. Ist so, wir gehen draußen gewesen und Harry Evans gefahren und haben ihn kurz mal, ich weiß nicht, große doppelt gelandet, linke, rechte Kurve, kurz vor WM-Lauf, Blockpass aus der Kurve rausgehalten. Du hast gewonnen, direkt an Puch, direkt an den Backenhausen gefahren. Da dachte ich mir, okay, gibt's Stress. Okay, machen wir auch Stress. Ne? Aber am Endeffekt war das ganz einfach so, dass du gedacht hast, was denn das war ein Löcher? So ungefähr. Ne? Aber die haben nichts gesprungen, die haben es auch nicht gewonnen. Ne? So, die Strecke ist anders. Aber ja, klar, kamst du hier drüber und dann war das so ganz einfach für die anderen Leute, die verstehen nicht, wie war natürlich das Erste. Robbie, ich und Gary Butcher ging nach Amerika sowieso, aber wir waren die erste Gruppe, die rüberkam. Ne? Robbie war in England, Vater war da aufgewachsen, keine Leute kann, die war fremd hier komplett. Und natürlich, klar, wir haben harte Schüler durch. Ne? Und dann war das so für die anderen Leute, das ist machbar. Aber dann war es in Afrika auf die Karte. Und das hat sehr viel geholfen. Ne? Dass die Leute aus Afrika sind, okay, das sind Leute von Afrika, kommen her und machen sehr viel, gute Fahrer. Und dann kamen die Rest. Albi kam drüber, hat auch richtig gute Leute gehabt, in ein gutes Team direkt reingekommen. Das war unfassbar. Für den sehr gut auch. Ne? Und ja, dann haben die alle gefolgt, ne? Längst in Red Tree, alle kamen darüber dadurch, ne? Sicher. Und da hast du eigentlich nie gedacht, okay, pass mal auf, du warst der Vorbeute davon, aber eigentlich warst du. Ja, jetzt, wenn du so erinnern tust, ich habe nie richtig so Gedanken drüber gemacht, habe mich nur gefreut zu sehen, dass die alle hier rüberkommen, weil du siehst auch öfters, dass die verschiedenen Länder, Neuseeland, Australien, alle, irgendwann bringt die gute Fahrer hier rüber, irgendwann ist das eine Phase von diesem Land, ne? Und damals war es dann so. Und Hut ab, muss ich ganz klar sagen, ich freue mich auch, dass so Afrika auf die Mappe gekommen ist, überhaupt auf der Landkarte von den Leuten, und die haben alle richtig gute Arbeit geleistet. Doch.
Ja, mit Albi, ja. Langston, ja. Red Tray, ja, wirklich sehr, sehr erfolgreiche Fahrer. Hast du irgendwie damals auch irgendwie den Jungs aktiv geholfen? Haben die dich gefragt, kontaktiert, wie sollen wir das machen, wie können wir es machen? Oder war das eher so sozusagen die passive Hilfe, indem du das vorgelebt hast?
Passiver, ein bisschen auch geholfen, andere Sachen. Das sind auch andere Leute, die da drüber kamen auch. Und auch mitgelebt, wie es alles hier stattfindet. Das bedeutet, die haben auch den Weg für die geschaffen, rüber zu kommen. Und so am Anfang war das so ein bisschen angefragt, wie läuft das, was ist, was musst du machen. Das war schon ein bisschen Anfrage von ein paar von den Leuten gewesen. Aber danach, wo Grant und alle kamen, war dann schön. Albi war schon anders. Albi haben wir gut gekannt auch. Wir haben ziemlich viel Zeit miteinander auch verbracht hier drüber. Und ja, wie gesagt habe, das war für mich eigentlich nur eher ein bisschen mehr passive, einfach zu zeigen, es geht. Weil wenn du einen Doppelsprung hast und denkst, oh, lass nicht springen, dann springt einer drüber, oh, das geht doch. Okay, und dann fängt das alles an. Ne? So sah es aus.
Du hast vorhin schon das Thema Motocross der Nationen angesprochen, damals für die OMK, den heutigen DMSB, als für die deutsche Mannschaft, was ja da nicht geklappt hat. Bist du Motocross der Nationen mal gefahren? Und wenn ja, für welches Land?
Ja, ich bin damals auf Südafrika gefahren, war nur Südafrika. Wie gesagt, mein Reisepass war so gewesen. Die haben auch Gregi hier gehabt, und Längst und ich waren ein starkes Team gewesen damals auch. Mit ein bisschen Pech, Gregi hat eine Rehe geköpft, ist um die Strecke reingesprungen, da war es dann Ende von seinem Rennwochenende eigentlich.
Und in Führung liegen, ne? Das ist die Geschichte.
Ja, ja, Wahnsinn. Und dann habe ich auch dann mehrfach auch gefahren, da war ich auch natürlich in Namur gewesen. Da habe ich auch dann für mich zweiter Platz gefahren. Das war auch natürlich spannende Strecke auch, Namur, das ist eine Art von Strecke, die man gar nicht kennt heutzutage. Ne? Ich habe das Video auf meiner Webseite eigentlich noch, und das war damals schon für uns erstaunlich. Das war trotzdem ein Land gewesen, wo viele gute Fahrer sind. Ein paar sind leider nicht drüber gekommen für die Veranstaltung, ist leider so gewesen, oder waren verletzt in der Zeit. So, wir haben eigentlich nie richtig drei richtig starke Fahrer, wo wir eigentlich die hätten in einem Rennen mitgesetzt. Ne? Aber schön, war trotzdem interessant für das Land zu fahren, und wir waren zufrieden.
Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen eher zu dem rüber, was du heutzutage oder inzwischen machst, als Trainer arbeiten. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, beim Team Millennium damals fing das eigentlich so ein bisschen an, dass du sozusagen nicht nur gefahren bist, sondern dich auch um mehr innerhalb eines Teams gekümmert hast. Und wie kam es dann zu deiner Entscheidung, ich will das jetzt als Trainer machen, und hast du auch irgendeine Ausbildung da drin dann gemacht oder dich weitergebildet?
Millennium war damals auch so, dass wir haben diese Rennen Seriale durchschreiben, wer alles fertig gemacht haben. Dann am Ende von die ganze Geschichte war das so, dass wir davon ein bisschen mehr weggegangen sind. Und dann haben wir auch große Events gemacht mit Mickey Krause, all die Jungs waren in der Zelte dabei und haben wir Freestyle da draußen gemacht auch. Und dadurch war das auch sehr spannend. Da habe ich auch sehr viel. Dann habe ich auch Events geplant für Millennium. Ich habe Veranstaltungen durchgezogen. Wir waren Hopper Park mit damals. Wir haben alle Fahrer dort gehabt. Bolle, Stefan, Frost, mehr Zwaler dort. Ne?
Ich war auch
da. Ja, du warst
ja, 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 egal.
Das stimmt. Und das habe ich alles dann durchgezogen, selber alles organisiert und gemacht und getan. So in dem Bereich war dann schön zu gucken, wie es ist dann einfach. Ne? Lehrgänge habe ich eigentlich immer gemacht, weil es fing an, mehr und mehr der Leute mich nachzufragen, hier kannst du mir helfen. Und, okay, klar. Und dann habe ich gesehen, eigentlich, dieser Sport ist sowieso das Thema, Basti, das ist nicht das Wollen, das fehlt öfters nur das Wissen. Und da dachte ich mir, okay, warte mal kurz, da kann ich ziemlich vieles darüber machen jetzt. Ne? Und dann fing das an, dank Offer School selber, dass die Leute eingeladen haben, und dann wird das mehr, mehr, mehr geworden. Dann habe ich von Millennium abgeseilt und dann musste ich in dem Bereich komplett arbeiten. Und ich habe mich richtig aufgeblüht in dem Bereich, hat mir richtig Spaß gemacht. Und natürlich, klar, ausbilden sicherlich. Ich meine, ich habe jetzt dann DSMB, B-Lizenz habe ich schon, gibt es keine A-Lizenz in Deutschland. Aber das ist auch nicht das Thema. Da verstehe mich nicht falsch. Ich meine, das ist alles, was ich sowieso mache. Ich kann nach Tagtest ablesen, Trainingpläne zusammenstellen, ich kann alles in dem Bereich machen. Ne? Und das lernst du auch dann. Aber das ist nur offizielle Blatt zu zeigen. Ne?
Deutsche Bürokratie, ja, brauchst den Trainerschein. Ja. Ne? Aber, ja, oder ist ja, ja auch, ja, ein, ja, natürlich auch ein Prestige, ja, ja, aber.
Ja, ich meine, im Endeffekt muss ich zugeben, weil der ADAC hat schon einen Gedanken dahinter gesteckt. Weißt du, wie ist es öfters bei den Clubs? Ist es so, du hast einen Vater, der da ist und sagt, okay, du machst Trainer. Okay, ein Problem ist natürlich klar, wie ich sehe oder wie ich weiß, wenn man nicht direkt am Anfang an alles richtig lernt, das kriegst du fast nie raus. Ne? So, ich sehe das bei der Academy, da kommen Kinder, nie ein Bike gesehen habe, und wenn ich mit meiner Tochter arbeite, mein Trainer, wirklich 10 Minuten später, 15 Minuten, spare ich alle alleine, gar kein Thema. Okay, aber das Thema ist nur, wenn ein neuer Trainer der kommt oder eine andere, die nicht so gut kennt, und da sind ein paar Sachen nicht geachtet worden, die ganze Tag siehst du, kriegst du nicht hin, richtig. Ich fährt sowieso alleine, aber nicht wie ich das sehe. Ne? Ja. So, ganz klar ist für die Leute auch, die haben dann das gemacht, aber jetzt die C-Lizenz, zumindest lernst du, wie eine Veranstaltung zu machen ist und so weiter und so fort. So, da gibt es ein bisschen mehr Aufschwung mit den Trainern. Was für mich immer noch extrem fehlt, ist, die Trainer, die trainieren, die machen kein Praktikum-Training. Weil die viele Leute trainieren immer noch die alte Schule, und das ist viele. Und das Problem ist damit natürlich, klar, der alte Schüler heutzutage ist ganz anders alles. Ne? Wenn du nicht immer mit WM-Fahrer arbeitest und guckst, wie weit das geht, dann geht viel verloren, leider. Und ich finde, ich habe ein bisschen jetzt Anfragen gemacht bei uns in Hessen-Thüringen, dass wir das anders ändern. Dass die Trainer sind, die mussten einen Praktikerkurs machen, das neueste Art Training lernen. Und das profitiert dann die ganze Sport. Weißt du? So, genau. Das ist, was ich mache jetzt.
Ja, das wollte ich nicht ansprechen. Du bist seit Jahren für den ADAC Hessen-Thüringen sozusagen der Trainer, und hast da richtig was aufgebaut. Was ist da sozusagen anders oder schon besser, und wie ist überhaupt die Struktur und wie kommt ihr zu den Fahrern sozusagen, die Teil des ADAC Hessen Thüringen Teams sind?
Ich muss dir sagen, damals habe ich sehr viel Glück gehabt, einen Partner zu finden, der eigentlich auch in diesem Sport da motiviert, überhaupt den Kindern zu motivieren sind, die weiterzubringen. Natürlich, klar, alles geht auch vieles um Sicherheit. Und es ist ganz klar, dass die Leute, wenn die jetzt lernen, richtig Motorrad fahren, überhaupt, wenn sie irgendwo Auto fahren, etc., das bringen sie alles mit dann. Ne? So, das Sportart, was sie machen in dem Bereich, das ist, einen Partner zu finden, der das subventioniert und hilft. Ne? Und dann war das so, dass ich ein 4-Punkt-System aufgebaut habe, die eigentlich 3-System bei der Academy ist, dazugekommen, dass wir heute 10 Fahrer noch nie ein Bike gesehen, fahren Motorrad, gehen nach Hause glücklich ohne Ende. Okay, dann ist die nächste Stufe natürlich, wir wollen, dass die einfach ein Bike irgendwann auch mitkaufen, in den Club einsteigen, irgendwann fangen Rennen zu fahren. Ne? Und dann würden die abgeholt von der Kids School, ADAC Hessen Thüringen Kids School, was ich habe, da kommen die Kinder rein, die schön Bike fahren können, fahren schön Rennen. Und in diesem Bereich dann würden die schon angelernt, was ist wichtig mit Motocross fahren, das ist nicht nur Bike fahren, sondern das ist einfach. Heißt das, ne? Das ist die Oberkante von diesem Eisberg, was darunter steckt, das ist richtig. Ne? So, die lernen schon, wie ein Rennwochenende zu planen ist, lernen schon, was die machen muss vom Motocross, lernen schon, was die essen sollte, jetzt schon in meine Kids School. Und danach sind 10 geförderte Fahrer von ADAC und ich darf dann 15 Fahrer dazu nehmen. Ne? Das bedeutet, wir haben 7 Events durch die Jahr durch und dadurch lernen die unfassbar viel in dem Bereich. Ne? Und nach der Kids School, dann haben wir A- und B-Kaders jetzt. Das war damals nur A-Kaders, haben wir A- und B-Kader. B-Kaders für Leute, die noch nicht so weit sind, den Masters fahren können oder vielleicht auch noch zu jung. Okay? Und da arbeite ich natürlich gerne mit und da habe ich auch Trainer, das ist Tim Koch, der macht das auch sehr gut, der macht das auch von ADAC auch. Und die organisiert die B-Gruppe, das macht er und ich mache die A-Gruppe. A-Gruppe. Die A-Gruppe haben wir dann, das ist wirklich ein Leistungssport. Ne? Die Leute, die A-Gruppe, wo die sehr viele junge Leute sind, sind alle ziemlich jung, ne? Aber die haben auch Laktattests, die kriegen Trainingpläne. Wir gehen eine Woche nach Spanien, dann gehen wir eine Woche in Sand vor dem Rennen veranstalten. Dann haben sie noch 3 Veranstaltungen mit mir. Dann, wie gesagt, haben wir alles ausgewertet. Dann haben sie Förderwochenende, wo die hinkommen, lernen, wie das ist mit Marketing, was man machen muss. Wir haben Jens, der kommt vom Formel 1 Marketing, kommt darüber. Die lernen sehr vieles über Mentaltraining, die lernen sehr vieles über andere Sachen auch. So, das ist das breite Spektrum, was wir aufbauen wollen. Ne? Und danach natürlich ganz klar ist, unser Ziel von HDSS in Thüringen, meine ist natürlich, die Fahrer dann abzugeben. So, wir sind ein Entwicklungsteam. Wir kommen zu einer Veranstaltung an, wir haben Physio dabei, wir haben Leute dabei, die haben extra Mechaniker dabei, die alles aufpassen. Tut, wenn der Eltern nicht klarkommt mit dem Bike, kann er helfen, Loli. Ne? Zum Beispiel, so einige Systeme, da wäre ein Werksteam fast. Ne? Aber ganz ehrlich, das hat sich jetzt gelohnt, weil im Endeffekt, wir haben ein perfektes Beispiel, der das alles durchgemacht hat, sein Tom Koch. Die hat es dann von uns mitgenommen und dann irgendwann durch das Team raus und dann ist die deutsche Meister geworden, MX2-Klasse sowieso. Und dann haben wir abgegeben zu einem Team. Dann kriegt der nächste Team, dann ist es von unseren Händen weg und das ist, was wir tun. So, wir sind ein Entwicklungsteam für die Fahrer alle und Fahrerinnen natürlich. Wir haben das auch in Enduro-Fahren jetzt auch und das ist, was ich mache. So, wie gesagt, wir haben auch danach kommen dann die gesponserte Fahrer, das ist ein Tom Koch, Henry Jacobi damals, weil ich fährt natürlich nicht in Deutschland mehr, aber das sind alle Fahrer, die rauskommen. Ne? So, im Endeffekt ist es so, wir haben von unten bis oben aufgebaut, weil viele, verstehen wir jetzt nicht falsch, viele Gaus, sie geben einfach Geld ab. Geld bringt viel. Du kannst Diesel kaufen, hinfahren, Reifen kaufen vielleicht, aber was bringt das dir weiter im Endeffekt? Das Wissen fehlt dir einfach. So, die haben die Lehrgänge, die lernen das neueste Fahrstil, die kriegen immer neue Sachen, die haben immer neue Geschichten, die die machen müssen. Die mussten Wochenende den planen, die mussten so viel machen. Und dadurch, am Endeffekt, hast du ein breites Spektrum an Fahrer aufgebaut. Ne? So, dann kann man ihn rausschicken auf die Welt und sagt, Junge, jetzt kannst du fahren, jetzt kannst du ein Team aussuchen und los.
Das ist ja im Prinzip das, was dem Sport fehlt. Ein strukturierter Aufbau von, wie du gesagt hast, ne, absolut von den ersten Schritten. Sowas wie ADAC MX Academy bietet, was wirklich der absolute Anfang ist. Bis zum Spitzensport. Früher wurde ja viel eher einfach nur das gefördert, wenn du dann schon gut warst. Aber dann war es eher finanzielle Förderung und wie du sagst, das Know-how, das Wissen, das hat dir eigentlich gefehlt, ja, und das macht ihr sozusagen dann.
Yes, ich habe sehr viel Glück in meine letzten 2 Jahre. Wir haben ein paar ältere Fahrer gehabt, 2 Jahre, die sind jetzt draußen und jetzt haben dann mit Jungen angefangen, wieder 2 Stück dieses Jahr, gerade letztes Jahr. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nächstes Jahr richtig große Gruppe. Ich stehe für Spaß zu fahren. Weil viele Leute, weißt du, wir haben vielleicht nächstes Jahr 7 Leute in der Masters, wenn das alle Startplätze kriegen. Ne? Und alle jungen Leute, 9, 10, 11, 12 Jahre alt, nicht älter als das. Ein oder zwei sind ein bisschen älter, aber das ist egal. Aber das sind alle jetzt 85 Gewicht fahren. Also. Und von diesem Stück waren dieses Jahr Kandidat für die deutsche Meisterschaft 65, 3, 4 Stück gewesen. Die waren dafür Kandidat gewesen. Ne? So, und das mir sehr viel Spaß macht, die arbeiten alle gut zusammen. Klar, interner Konkurrenzkampf gibt es immer, das ist auch gut so. Aber am Endeffekt ist es so, die sind motivierte Jungs, ne? Und Eltern, weißt du, manche sind viel zu motiviert, das ist ja klar, das kennen wir in den Elternpaar immer, aber da kriege ich auch einen Griff irgendwann. Aber am Endeffekt ist es so, mit so Leuten macht das richtig Spaß, aber als Trainer. So, ich gehe nach Hause und denke, boah, kurze Woche, boah, die Jungs sind schnell, weißt du, und das gefällt mir natürlich, klar. Und das ist auch dank ADACS in Thüringen, muss man ganz klar zu sagen, die haben ein Konzept entwickelt und wir machen das durch. Und das Interessante für mich ist, ich hätte gerne persönlich 16 so Teams stehen bei den Masters. Ich würde das toll finden, wenn das sowas machbar wäre, ne? Von anderen Gals etc. Aber im Endeffekt, und auch, wir machen kein Geheimnis daraus, ne? Der Lenke Gunso, die macht das in der Sportabteilung, ich stehe viel mit Olli und die gibt gerne ihr Orden ab und sagt, das brauchst du, das musst du anfragen, das kannst du machen, die gibt das gerne ab. Ich sage, hier, Mama, ruf mal uns an, keine Ahnung, wir helfen dir durch die ganze Dinge. Aber gut.
Ja, auch da bist du wieder der Visionär, der Vorreiter ist, wie für die südafrikanischen Fahrer.
Ja, hoffentlich. Ne?
Colin, das ist einerseits das ADAC Hessen-Thüringen-Team, was du betreust. Und jetzt bietest du ja auch Lehrgänge an und vor allem E-Learning. Jetzt frage ich mich, oder wo ich es erstmal gehört habe, Moment, kann ich jetzt Motocross fahren am Computer lernen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was ziehst du da auf?
Ich meine, diese Gedanke fing schon 2017 an. Ja, wir haben mit Max gesetzt und gesagt, Max, wir müssen was ändern. Wir haben ein paar interessante Ideen gehabt. Die haben schon lange mit anderen Geräten gearbeitet, die dieses System nutzen tut. Und meine Jungs alle, Tom, alle das benutzt haben. Und dann, ich habe Gedanken gemacht, schon damals, wie gesagt, 2017, ist aber so, mit diesen neuen Arten von Geräten, was es gibt auf dem Markt, da kannst du unfassbar viel rauslesen, was die Fahrer machen.
Also im Prinzip die Datenaufzeichnungsgeräte, die man auf den Helm und so tut. Ja.
So was passiert ist, dann haben die Jungs alle draußen geschickt mit diesen Geräten. Dann schicken wir die Daten abends dann heim. Und dann habe ich reingeschaut und dann wirklich als Trainer kann ich sowieso in andere Bereiche gehen als die Normalverkäufer. Und dann sehe ich extrem viele Sachen. Das bedeutet, ich kann von dieser Datenmenge, was mir reinschicken, von dem Training, was die gemacht habe, kann ich alles ablesen. Das bedeutet, ich kann ablesen, wann die ohne Gas in der Kurve reinfahren, wie lange die Coasting tun. Ich kann ablesen, welche Linie war, die reinfahren. Ich kann ablesen, eigentlich fast welche Gänge, weil ich kann sehen, wie aggressiv das Motor ist. Ich kann ablesen, wann die Bremspunkte, wann die Beschleunigung in der Kurve ist, mittig vor der Kurve, das sehe ich alles. Ich kann sehen, wie der gerade anfahren. Ich kann sehen, wie das Motor weg vom Boden weggelobt wird, über der Kante, dass es abgeschraubt wird. Ich kann sehen, die Anfahrtsgeschwindigkeit. Schneller. So, ich kann das wirklich alles sehen.
Ohne, dass du selber an der Strecke warst.
Ohne, dass ich da stehe, zu Hause auf meinem Computer oder auf meinem iPad, egal wo ich bin in der Welt, kann ich kurz abrufen, kann ich reinschauen und sehen. Ich kann auch sehen, pass auf, und das sagt mir alles. Das sagt mir, welche Kurve schnellste war und welche Runde. Ich kann dem sagen, wenn ich alle Runden so fahren würde, welche Kurven, die, wenn ich alle Kurven zusammensetzen würde, die schnellste Zeit, wie ein Straßenbikefahrer zum Beispiel, dann werde ich 2,5 Sekunden schneller fahren. Ich, weißt du, ich kann die Strecken alle absplitten, bestimmte Bereiche. So, ich kann 10 Bereiche machen wir an der Strecke. So, ich kann kleine Feinheiten sehen, Kurventechniken, Wellen, ich kann alles ablesen dann. Ne? Und dann ist es ganz klar, die Leute schicken mir die Information von dem Tag, das Ganze einfach hochzuladen, das Handy schicken, habe ich das direkt und dann kann ich direkt reingucken und sagen, ha, pass auf, heute Termin hast du aggressiv gefahren, was soll das so Blödsinn? Weißt du, du hast zu spät eine Kurve Gas gegeben, du hast zu lange Rollphasen gehabt, zu spät eine Kurve reingebremst zum Beispiel, das sehe ich alles. So, dann da hinaus kriegen die von mir ein detailliertes Trainingplan von uns. Wir arbeiten daran. Und da auf diesem Trainingplan ist eigentlich exakt, was die fehlen. So, ich kann das sehen, pass auf, das ist eine Fehler, zum Beispiel, du bremst zu lange in die Kurve rein, verlierst deine Geschwindigkeit, das musst du wegbringen, du bringst es weg, indem du das machst. Dann kriegen die einen Trainingplan, 1, 2, 3, 4 und 5, diese Punkte mit Zeichen, alles, was die machen muss, wird rausgeschickt an die Leute und das wird dann von uns analysiert. Wir haben auch künstliche Intelligenz wird programmiert, dass es auch zu analysieren ist. Mhm. So, wir haben das auch dann drin. Und wie gesagt, haben die Leute kriegen auch von 2 Tage eigentlich schon den nächsten Trainingplan, was sie brauchen. So, die gehen auf die Strecke, das sind meine Defizite, das, was ich nicht falsch mache, das muss ich dann neu trainieren, dann trainiert er das. Und dann schickt er mir 2 Wochen später nochmal eine, egal wie das mit dem Arbeiten tut, weil wir können mehrere Wege mit dem Arbeiten. Und dann schicken wir den nächsten Trainingplan, was die gemacht haben, Upload, dann kann ich direkt sehen, hat es verbessert oder nicht verbessert. So, ich sehe das exakt. Es ist sehr spannend. Ich meine, die Leute verstehen nicht heutzutage, was man da alles mitmachen kann. Es ist so fremd. Die Leute sagen, ja, wie meinst du, ich kann das sehen von meinem Gerät, was ich fahre. Aber die verstehen das nicht. Wir haben Geräte zum Beispiel auch, wir bieten die auch an, die messen das Fahrwerk beim Fahren. So, ich kann sehen, dass das Fahrwerk stabil auf Strecke ist oder nicht. Wird das mehr auf Strecke bleiben oder weniger? Das ist alles drin. So, heutzutage ist das so. Ich meine, musst du belegen, Motocross ist eigentlich ein Hinterhof-Sportart im Vergleich mit Straßenbikefahren. Die sind, nur Beispiel jetzt, ne? Ja. Die sind so viel weiter mit Sachen, wir sind gar nicht wissen, dass es gibt. Und diese neue Art von Training, wie gesagt, haben diese Geräten, das ist einfach wie, wenn ich auf der Strecke stehen würde, wenn du fahren gehst. Das bedeutet, du kommst an die Strecke, die schicken das hin, wir schicken dir direkt auf die nächste Trainingseinheit, machst du das, das, das und das und dann trainierst du das und das und fertig. Da kommst du zurück, wie wenn ich da stehen würde, das gucken.
So, als ob du an jeder Kurve gleichzeitig stehen würdest, nicht nur an einem Teil der Strecke.
Du kannst nicht sagen, ja, das funktioniert nicht, dann kann ich direkt sehen, okay, das funktioniert, weil das und das und das stattfindet. Ja. Kann ich sofort sehen. Ne? Und natürlich ganz klar ist, da gibt es auch andere Wege, das zu bearbeiten. Ich meine, wenn meine Jungs in Italien fahren gehen, die machen Ohrstoff in die Ohr rein, zum Beispiel, die muss dann eine Watch haben, nur ein Telefon mitnehmen, das ist ja gar kein Thema. Da fahren die den Bike, das sehe ich alles von zu Hause, schon beim Fahren, direkt. So, die sind am Fahren auf dem Bike, dann schicke ich dem eine Message, Tim, Section 2 innen. Dann hört die über den Schiri, Tim, Section 2 inside. Dann fährt der nächste, ja. So, hört die, wenn ich in Italien unterwegs sind, hört ihr das direkt beim Fahren, zum Beispiel. Okay, das ist nur ein Beispiel, was sie haben. Und natürlich spricht das mit dir die ganze Zeit auch beim Fahren. Aber das ist, was auch machbar für uns ist. Ne?
Ist das die Zukunft des Trainings, denkst du? Oder?
Sicher, sicher.
Wird das die Fahrtechnik vielleicht auch nochmal ändern?
Yes, weil im Endeffekt wird es so sein, weil ganz ehrlich, ich brauche dir das nicht sagen, aber eigentlich, was stattfindet, auf der Strecke stattfindet, ist 180 Grad, was richtig stattfindet. So, der Fahrer findet das 180 Grad falsch, immer. Das ist wie Fahrwerktesten aus, gleiche Thema. So, Fahrer geht zur Strecke, was er denkt, ist schnell, ist nicht schnell. Okay, öfters, zu 99,9% eigentlich öfters. Ne? Und bis der Fahrer sensormotorisches Training auch macht und lernt, wie sein Körper funktioniert und was er rauslesen sollte, das machen wir natürlich auch. Aber okay, bis er das lernt, okay, das ist dann eine lange Geschichte. Jetzt ein 9-Jähriger, 10-Jähriger, der lernt das nicht. Ja. Okay, der muss nur lernen, das Gefühl, was er jetzt hat, ist langsam zu Gefühl, was das ist, das schnell, zum Beispiel. Und das kann man alles daraus lesen, alles. Und das ist Anhalten, weißt du, wie es ist, heutzutage kommt der Fahrradschiff von der Strecke, steht neben der Elternpaar, die da steht, und sagt, ja, wie war das Grund? Weißt du, und dann guckt der Mann und denkt, bist du doof? Weißt du, die kleine, du hast sowieso nie Bike gefahren, du hast gar keine Ahnung. Okay, aber wenn du das Gerät kriegst, man dann zeigt, Junge, pass auf. Das und das und das siehst du direkt, okay, da sieht er direkt Rundezeiten, sieht er, was los ist, sieht er Sektionszeit, was geschändet, alles. So, das ist sicherlich die Zukunft. Die Leute wissen nicht, wie viel das bringt, muss ich ganz klar sagen, weil wie viele Leute wissen, ob es sowas gibt. Ja, und normalerweise gehst du auf die Strecke und du hast einen, der da steht und zuguckt, aber ich sehe deine Kurve. Ich sehe nicht die ganze Strecke. Ich sehe die ganze Strecke.
Ja, Videoanalyse ist ja schon so ein Punkt, wo man als erstes erkennen kann, mein eigenes Gefühl entspricht nicht dem, wie es wirklich ist. Ich kenne es auch vom Surfen. Ich denke immer, jetzt war ich ganz tief in den Knien und habe mit dem Körper voreingedreht. Und dann gucke ich mir die Videoaufnahme hinterher an und sehe, nein, ganz, ganz weit weg. Und ihr könnt sozusagen mit der Methode noch viel, viel mehr Daten als einfach nur das Optische auslesen.
Ne? Ein Optisches spielt eine Rolle, sicherlich, weil die Leute, die uns bei uns anmelden, typisch fragen auch manchmal geschickt unser Video von Fahren, weil natürlich ganz klar, von das Gerät kann ich nicht sehen, ob der Ellenbogen runterhängt. Ich kann das schön rauslesen, weil ich kann sehen, okay, Eingang, Kurvegeschwindigkeit, das ist Katastrophe, das sind mehrere Gründe dafür, okay, und da kann ich schon eine Ahnung davon haben. Ich kann auch sehen wegen der Gänge, weil ich kann die Beschleunigung aus der Kurve raussehen, ist das der tiefe, wo das anfängt, das weiß ich auch ganz genau, wo das ist. Aber im Endeffekt, ob die Füße auf der Ballen sind oder nicht, das kann ich nicht direkt sehen, okay. Aber das sind Wege, das auszukalkulieren, aber das ist dann immer noch 100% nicht. So, wenn du ein Video mitschickst, sehe ich sofort. Dann sage ich, okay, das kann ich auch dann direkt daraus lesen. Video kopieren oder das Bild anschauen, dann sehen die das. Aber es ist interessant, weil die kriegen wirklich von uns dann so ein detailliertes Trainingplan, was die brauchen, weil das ist direkt ihr Fahrstil anpassend. Das bedeutet, das ist sehr neutral gewertet worden. Das ist nicht einer, der steht mit Emotionen und irgendwas. Das ist nur, okay, das ist, was stattfindet, fertig. So, das musst du ändern, um das zu verbessern. Und das ist, was wir dann bieten.
Also sehr, sehr spannend. Das Thema. Ich bin gespannt, was die Zukunft da bringt. Colin, jetzt haben wir schon sehr, sehr lange geredet. Ich würde jetzt mal langsam zum Ende kommen, aber eine Frage habe ich noch. Wie sollen die Leute Colin Duckmore in Erinnerung behalten? Im Motocross oder als Motocrosser? Was wäre so dein Wunsch?
Boah, ich meine, ich habe eigentlich, denke ich, in der Motocross-Szene. Es ist immer interessant für mich zu sehen, was die, weil im Endeffekt sehe ich mich als Normalperson. Ich sehe mich nicht als einer Motocross-Star, das ist ein schlechtes Wort, aber herausfordernder Fahrer in Deutschland, der so viel gemacht hat, das sehe ich mich nicht. Und es war immer interessant, jetzt auch noch heute, wo Leute mir hinkommen und sagen, kannst du bitte unterschreiben, mich Colin, bist Colin Duckmore? Ich denke, ja, bin ich Colin Duckmore, aber ich bin nur Colin Duckmore. Ich stelle mich nicht falsch. Ne? So, im Endeffekt ist, weißt du, ich finde das schon, in dieser Sportart, haben viele Leute eigentlich bewegt. Ich meine, in Deutschland habe ich bewegt, das Motor in der Luft besser zu beherrschen. Man hat durch meine Persönlichkeit, denke ich, auch sehr viel Freiheit erfunden, weißt du, ich war offen für all die Leute. Ich habe alle Leute, das bin ich einfach als Mensch auch so gewesen. Und ich hoffe dann, dass sowas bleibt hinterher. Ich konnte aber immer freundlicher Mensch, der Leute immer geholfen hat. Harter Konkurrent war ich sicherlich, verstehe mich nicht falsch, aber trotzdem auf der Strecke, aber außerhalb von der Strecke war das nicht so. Ich habe wirklich eigentlich Spaß gehabt in der ganzen Szene. Ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich war auch sehr dankbar, dass Sport mir gegeben hat. Und ich bin dankbar, etwas zurückzugeben. Aber das ist das Hauptthema. Mich zu erinnern, eigentlich denke ich, aus einer, der was bewegt hat in diesem Sport, in diesem Land. Und einfach als eine Persönlichkeit, die man jederzeit ansprechen könnte und immer noch kann. Und das ist eigentlich, mehr brauche ich nicht.
Ja. Und ganz viel Spaß beim Fahren.
Yeah, oh yes. Immer noch, jeden Tag, jeden Tag.
Ja. In 10 Jahren, wenn wir das nächste Interview spätestens machen, dann wahrscheinlich immer noch.
Genau, da bin ich bis in 17 Runde brauchen, bis ich doppelt geschwungen habe.
Genau. Colin, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr als Hörer habt Spaß gehabt, einiges mehr über Colin Duckmore lernen können, wenn ihr es nicht schon wusstet. Gerade die jüngere Generation sprecht den Colin an. Der ist wirklich immer lustig und sympathisch und offen und kann euch ganz, ganz viel beibringen. Und ich wünsche dir viel Erfolg und dass du weiterhin so viel Spaß auf dem Motorrad hast.
Ja, Basti, Dankeschön. Es freut mich, dass du auch in diesem Bereich betätigt bist, muss man ganz klar sagen, weil du bringst auch sehr viel Wissen mit. Und natürlich ganz klar, Motocross ist eine Sportart, die da draußen sein muss. Und sowas bringt da sehr viel. Dankeschön.
Ja, danke. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und so weiter freuen oder eine Bewertung. Und wir hören uns bald wieder an dieser Stelle mit Motivated, the Podcast. Macht's gut.
Der Podcast.